Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's endlich mal wieder gechillt. Yes, wir sind zurück nach einer Woche Pause. Ich war letzte Woche hardcore im Switch 2 Hands-on Videosumpf unterwegs. Da war nicht so viel mit Episode aufnehmen und auch andere Crewcast-Team-Member waren in der Weltgeschichte unterwegs, deswegen haben wir da einfach mal ausgelassen. Aber wir sind zurück und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich immer auf diese Episoden am meisten, die wir aufnehmen, wenn die Woche davor keine war, weil ich habe so das Gefühl, da besteht richtig der Rededrang auf einmal. Auf einmal sind so viele spannende Themen, über die man reden kann. Julian und ich haben uns lange nicht mehr gesprochen. Da ist einfach, da platzt dann der Korken und dann geht's los.
Ich freue mich immer am meisten auf die Episoden, wo du in der Nacht vorher nur 2 Stunden Schlaf hattest, abends aufgenommen wird, weil dann wird so eine richtig toxische, geile Stimmung aber. Weißt du, es wird so eine richtige... Nee, es wird so eine... Weißt du, es gibt, gibt ja auch so ein Sprichwort, wo man sagt...
Nach müde kommt blöd.
Ja, irgendwie so. Nee, nach müde kommt irgendwie so. Blöd. Fuck.
Das heißt so. Doch. Musst du jetzt ChatGPT fragen.
Ich gebe mal ein bei Google. Nach müde kommt.
Ich bin ja nicht der Sprichwortexperte.
Also, aber es muss kommt heißen, nach müde kommt doof, nach müde kommt blöd oder nach müde kommt dumm.
Ja, gut. Dann lag ich wohl falsch. Dann war meine Antwort wohl nicht die richtige.
Also, der erste Treffer ist doof.
Ja, willst du jetzt damit andeuten, dass du nicht so viel Schlaf hattest diese Nacht?
Nein, und das aus einem richtig dummen Grund. Kennt ihr das, wenn man manchmal so Sachen im Kopf hat und dann einfach so nicht gut schlafen kann und dann irgendwie so sagt, ach komm, fuck it, ich geh nochmal ins Handy und dann so richtig useless Sachen recherchiert? So, weil's... ich erzähl euch einfach mal aus dem Nähkästchen. Heute Nacht... Ich weiß auch nicht, wo das her... Wahrscheinlich war es wieder so eine Geschichte, dir wird so ein TikTok oder ein Short angezeigt und dann geht so der Denkprozess los und dann kommst du irgendwie aus dem Nichts auf so ein Thema, wo du eigentlich gar nicht dich vorher mit auseinandergesetzt hast. Und zwar kleinen Windkraftanlagen. So. So, ich glaube, viele Männer so in meinem Alter, die so, oder vielleicht auch in einem älteren Alter, aber so Leute mit so einem Eigenheim, komm irgendwann mal auf den Gedanken, wie wäre es denn so eine Windkraftanlage bei sich aufzustellen?
Ich glaube, besonders wenn man Ostfriese ist.
Vielleicht. Besonders, glaube ich, wenn man so einen Tick dafür hat, so auf Autarkie zu gehen.
Aber bringt es so viel mit Windkraftanlagen? Ich dachte so, allem, was ich bisher gehört habe, sind so kleine Windkraftanlagen, die man auf dem Haus und so installieren kann, sind meistens bei weitem nicht so ertragreich wie Solarpanels. Ja.
Absolut, absolut. Und du recherchierst so und eigentlich sagen dir alle so, es ist scheiße. Aber du so, nein, da muss es einen Weg geben.
Ohne Wille ist es auch ein Weg, ja.
So, man guckt dann auf so Windpotenzialkarten, wo dann das Haus steht und wie viel Windpotenzial da ist. So, und dann denkt man sich so, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. So, und dann... weil ne, an der Küste ist halt viel Wind so. Wir wohnen ja auch im Außenbereich, sage ich mal. Und hier ist auch kein Wohngebiet oder so um uns drumherum. Und eigentlich sind das schon ganz gute Voraussetzungen. Aber es läuft alles darauf hinaus, dass du dir so einen richtig fetten Mast einfach in den Garten stellen musst, wo man sich dann auch so denkt, so will man das.
So. Du brauchst einfach noch mehr Land, Julian. Irgendwie so ein abgelegenes Landstück.
Ja, es ist halt wirklich so.
Das ist so, keine Ahnung, so ein Kilometer oder so einen halben Kilometer von deinem eigentlichen Haushalt so entfernt ist, dass du schon noch so aus dem Schlafzimmerfenster dann da deine Windkraftanlage stehen sehen kannst und denkst so, geil, die macht mir meinen Strom, aber dass es mit dem eigentlichen Haus gar nichts mehr zu tun hat.
Das ist ein wichtiger Punkt, weil es ist schon... auch wichtig, einfach fürs eigene Feeling, dass man die Windkraftanlage noch sieht und weiß so, yo, du da hinten, du bist für uns verantwortlich. Ne? So, das ist schon wichtig, ja. Ich feiere es zum Beispiel auch immer, die Wetterstation draußen im Garten mir anzuschauen, weil ich mir denke, du lieferst mir jeden Tag haarscharfe Daten hier über das Wetter. Okay, genau. Aber ja, das war einfach so eine Sache. Vielleicht mache ich noch diesen dummen Schritt, dass ich sage, ich probiere das mal aus. Auch wenn eigentlich jeder sagt, dass es nichts taugt.
Frag mal Jonah, der hat da ja auch seine Erfahrungen mitgemacht.
Ja, genau. Also, aber ne, es kommt wirklich, glaube ich, wirklich krank auf den Standort an.
Ja.
So.
Es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dann auch das Modell, was für eine Windkraftanlage baut man sich genau hin, dies, das.
Wo steht die?
Ja, macht man einen riesigen Trichter davor, der den Wind noch bündelt? Oder
dann stellt man einen Föhn davor? Gibt ganz viele Möglichkeiten.
Genau, den kann dann gleich die Windkraftanlage betreiben. Da haben wir ein Perpetuum mobile.
Ja.
Endlich. Endlich gebaut. Ja, gut. In other News, Leute, wir haben auch ganz viele Technikthemen heute tatsächlich am Start. Es war viel los. Vor allem war bei Apple irgendwie viel los. Aber auch Samsung ist mit im Mix mit dem S25 Edge. Wir müssen wie immer über Nintendo sprechen. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, dass es die nächsten Wochen so bleiben wird. Aber die haben wieder einen rausgehauen, wo man sich fragt, muss das sein? aber das Thema, das mich tatsächlich, wenn mich irgendein Thema die letzten Tage schlecht schlafen gelassen hätte, was nicht der Fall war. Ich bin gut geschlafen. Aber wenn es ein Thema gegeben hätte, das mir den Schlaf hätte rauben können, dann war es eine kleine Psychose, die ich letzte Woche durchlebt habe. Und zwar mit diesen Dingern hier. Ihr hört es Rauschen. Ihr hört es rütteln, ihr hört es klappern. Das ist ja unvergleichliche Ton von einer geschlossenen Lego-Verpackung. Ich halte es auch mal hier in die Kamera für diejenigen, die Video gucken. Ich habe hier so kleine Lego-Formel-1-Autos in so Mini-Packs. Kein Placement übrigens, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, weil das sagen die Leute, ich hab hier von Lego gekauft. Nee, das ist einfach so, ihr wisst es, ich bin großer Formel-1-Fan. Ich bin auch großer Lego-Fan, zumindest im Rahmen. Die machen ja auch viel Kram, den man eher nicht so supporten kann. Und die generelle Entwicklung der Firma, naja, einfach mal bei Held der Steine vorbeischauen, gell, Julian? Nicht wahr?
Hat sie gerade fast. Digga, es ist gerade genauso, wie ich es predicted habe. Es ist so ein komisches, ein komisches Feeling. Ich sitze hier um 9.20 Uhr abends, esse ein Stück Kuchen, trinke Tee, Felix erzählt eine Psychose über Legos vor 1 Autos. Perfekt, erzähl weiter.
Nee, aber worauf ich hinaus wollte ist, als großer Lego- und Formel-1-Freund, war es bei mir so, also Lego hat in letzter Zeit häufiger auch größere Formel-1-Auto-Modelle und so rausgebracht und die haben jetzt eine größere Kooperation mit der Formel 1. Beim letzten Rennen zum Beispiel wurde auch die Fahrerparade, das findet an jedem Rennwochenende, findet so eine Fahrerparade statt, wo quasi alle Fahrer einfach mal auf so einen LKW hinten drauf geladen werden und die fahren dann mit diesem LKW einmal die ganze Rennstrecke ab, damit alle, die halt auf der Tribüne sitzen, dann die Fahrer auch mal mit ohne Helm auf sehen können und denen zuwinken können. So, das ist Fahrerparade. Und die hatten jetzt beim letzten Rennen in Miami die Fahrerparade in so riesigen Lego-Formel-1-Autos gemacht. Da hatte jedes Team sein eigenes lebensgroßes Lego-Formel-1-Auto. Geil. Und dann sind die damit um die Strecke gefahren. In super langsam so, weil das ist dann aus Lego. Aber ja, da sind die gerade am Start, haben viele Kooperationen. Aber ich muss sagen, so von den Lego-Modellen, die rausgekommen sind, fand ich viele relativ wack, weil sie die exakte Form von einem Formel-1-Auto gar nicht mal wirklich so treffen. Die haben, ist egal, Held der Steine gucken, dann wisst ihr mehr dazu. Außerdem habe ich schon viel Lego und bin eigentlich sehr mittlerweile an einem Punkt, wo schon wirklich was Gutes rauskommen muss, damit ich mir mal was Neues von Lego hole.
Sind das diese Mini-Dinger, die du jetzt da hast, für 3,99
Euro? Genau, ja, diese sogar weniger. Ich glaube, im Laden habe ich nur 3,20 Euro oder so für einen gezahlt. Aber da ging es dann halt los. Ich habe die entdeckt, beziehungsweise mein Kollege Valentin hat mich darauf hingewiesen, dass es die jetzt irgendwie gibt, diese winzigen Lego-Formel-1-Autos. Und es ist halt wie so Booster-Pack, ne? Panini-Sticker-Prinzip. Du kaufst dir halt so eine Packung, du siehst von außen nicht, welches Auto drin ist. Es gibt halt von jedem Team natürlich ein Auto. So, und dann kaufst du eins, machst es auf, ziehst ein Auto und dann willst du natürlich, vor allem als Formel 1, wenn du willst eigentlich jedes Team haben. Vor allem willst du auch ein Auto von deinem Lieblingsteam haben. Und so ging es mir zum Beispiel so. Also nicht, dass Ferrari jetzt mein Lieblingsteam unbedingt wäre, aber ich wollte unbedingt Ferrari haben. Ich finde, die sehen cool aus. Rot ist sowieso eine tolle Farbe für ein Formel-1-Auto. Und ich war so, ich habe so drei aufgemacht. Ich fand die mega witzig. Also das ist einfach so auf Joke geholt. Die sind klein und süß. Die haben so Bubbleheads. So, weißt du, so einen riesigen Lego-Helm quasi. Aber ja, das Auto ist klein und der Helm ist groß und dann sieht es einfach so cute aus. dachte mir, okay, komm, ich fange jetzt an, die zu sammeln. Aber ich habe nicht geahnt, was da dann losgetreten wird, weil die ganzen Tage, die darauf war es dann immer so, ich gehe beim Supermarkt vorbei, ich ziehe mir 5 Packen oder so von den Autos, gehe ins Studio oder nach Hause oder wo auch immer ich gerade auf dem Weg hin bin, mach die dann auf, auch manchmal so über den Tag verteilt, wenn ich weiß, oh, ich habe jetzt ein langes Video zu schneiden, ich muss jetzt ja eigentlich 6 Stunden Final Cut Session machen, weißt du, jede Stunde mache ich ein Auto auf. So nach dem Motto. Und das Ding ist, ich weiß nicht, hast du jemals in deinem Leben so Panini-Sticker oder sowas gesammelt? Vielleicht ganz früher oder so, ja, für so Fußball-EM
oder
so?
Pokémon-Karten ist ja auch im Endeffekt so ein Booster-Pack eben ziehen.
Es ist immer dasselbe. Bei Pokémon-Karten hast du irgendwann die 30. Energiekarte oder whatever. Aber das Pokémon, was du eigentlich haben willst, das kriegst du einfach nicht. Und so ging es mir auch. Ich habe ein Auto nach dem nächsten
gezogen. Also du hast immer noch nichts.
Und der Ferrari war nicht dabei. Und ich bin wirklich an den Rande der Verzweiflung getrieben worden. Ich habe dann auch schon angefangen, so Theorien auszupacken. Ja, der Ferrari ist bestimmt am seltensten. Die machen die weniger oft rein, weil die genau wissen, jeder ist im Herzen Ferrari-Fan, jeder will den Ferrari haben.
Ganz ehrlich,
und desto weniger die davon reinmachen, desto mehr kaufen die Leute diese dummen Autos. Also und ich möchte jetzt auch mal.
Es gibt 12 verschiedene Autos, die man sammeln kann, ja? Und hast du jetzt mittlerweile alle oder fehlt immer noch was?
Es fehlt mir einer noch, mir fehlt der Williams noch. Aber da kommen wir gleich zum großen Plot-Twist. Ich weiß, wie ich den bekommen werde. Denn die Sache ist die, ich habe halt angefangen, so mehr und mehr und mehr von diesen Autos zu kaufen. Und langsam haben sich dann halt so, ich habe jetzt irgendwie 4 Haas oder so und 3 F1 Academy Autos und so. Und das sind halt die, die du eigentlich nicht haben willst, sondern willst ja die spannenden, coolen Teams hauptsächlich haben. Und dann wurde es langsam auch schon ziemlich fragwürdig, weil es fühlt sich nach so wenig an. Ja, für 3 Euro ziehst du dir so ein Auto. Aber das kannst du ja zusammenrechnen, wenn du immer mehr und mehr und mehr, das läppert sich halt mit der Zeit und irgendwann wird es halt wirklich absurd, weil du willst ja nicht unendlich viel Geld einfach für so Plastikautos ausgeben. Dann hast du so viele von diesen kleinen Kackautos, die du überhaupt nicht haben möchtest.
Da lieber eine Windkraftanlage kaufen, Digga. Hast du mehr von. Oder auch nicht, keine Ahnung.
Und dann habe ich heute verzweifelt bei Google dann mal eingegeben, yo, gibt es irgendeine Möglichkeit, mit Sicherheit ein bestimmtes Modell zu bekommen? Turns out, es existiert eine App mit dem Namen Minifig Scan. Und die kann, das packst du dann aufs Handy, die kann diese kleinen QR-Codes, die hier unten auf den Packungen drauf sind, scannen. Die sind eigentlich intern für Lego-Produktion und Inventar und so ein Kram. Mhm. Und kann dir dann sagen, welches Auto drin ist. Und das haben wir, als ich das rausgefunden habe, habe ich gedacht, verdammt. Das hätte mir so viel Geld gespart. Wenn ich diese App von Anfang an gehabt hätte. Aber ja, jetzt habe ich meinen Ferrari, den ich wollte. Jetzt fehlt nur noch der Williams und dann kann ich einen Haken an die Sache ranmachen. Aber ich wollte die Story einfach mal im Kukas erzählen, weil ich habe mich so blöd gefühlt, als ich das 5. Haas-Auto gefühlt da aus der Packung gezogen habe und einfach nicht an meinen Ferrari gekommen bin und dachte mir dann wirklich so, ich bin bestimmt nicht der erste Mensch, der in diese psychologische Falle hineintappt, wo man dann am Ende des Tages viel, viel mehr Panini-Sticker-Päckchen gekauft hat, als man ursprünglich eigentlich wollte. Einfach nur, weil fucking Podolski noch fehlt. Und da hatte ich gehofft, dass du ein bisschen mitfühlen kannst und mir sagen kannst, nee, Felix, du bist nicht dumm. Das
passiert den intelligentesten Menschen unserer Ära.
ChatGPT, wie schlau. War das dumm von mir? Nein. ChatGPT. Es ist sehr nachvollziehbar, dass du den Ferrari wolltest. Der ist auch einfach das schönste Formel 1. Zumindest in der Lego-Variante, weil da kein blau-weißes HP-Branding drauf ist. Das echte Ferrari Formel 1 Auto ist ja zurzeit leider recht hässlich, aber naja.
Ja, aber Felix, so hat jeder seinen Ballast zu tragen, sein Päckchen zu tragen.
Ich hab mich auch so richtig förmlich bei meiner Frau entschuldigt.
Wie so auf dem Konto so immer so Microtransactions, hä?
Ja, aber Microtransactions sind wirklich ein gutes Beispiel, weil es hat sich wirklich, also hat sich richtig falsch angefühlt. Also am Anfang hat es noch richtig Spaß gemacht, dann in der Mitte war so eine richtige Schuldphase. Wo ich so richtig gedacht habe, so Felix, du hast die Kontrolle über dein Leben verloren. Wieder mit 5 Formel 1 Autopacks aus dem Supermarkt gelaufen. Aber jetzt, wo ich den Ferrari habe, kann ich auf die Aktion zurückblicken und sagen, nee, es hat sich schon gelohnt. Noch besser wäre es nur gewesen, wenn ich von Anfang an die App genutzt hätte. Also Minifix Scan, die kann man auch generell für alle Lego-Produkte benutzen, wo man von außen nicht sieht, was drin ist. Also es gibt ja auch für so Minifiguren und so, also Booster-Packs und Kram, was man sich ziehen kann. Und mit dieser App durchblickst du die Pappverpackung, ohne sie aufzureißen.
Also das wäre damals für Pokémon-Karten oder so insane gewesen, ne?
Ja, aber Pokémon-Karten ist ja auch nochmal was anderes, weil da sind ja mehrere Karten in einem Pack.
Ja, okay,
und
aber
bei dem ist immer ein Auto in einem, naja. Apple lebt übrigens auch die Formel-1-Psychose. Die sind richtig tief drin in der Promophase für ihren Formel-1-Film und fangen an, kreative Dinge zu tun, um diesen Film zu bewerben. Seit letzten Mittwoch kann man sich so zum Beispiel in Apple-Karten Monaco anschauen. Und damit meine ich nicht nur die Stadt Monaco, sondern auch den Monaco Grand Prix. Wenn du da einfach mal auf Monaco gehst, in dieser normalen Kartenansicht, jetzt nicht Satellit, sondern so erkunden, dann sieht man jetzt da den Track eingezeichnet, wo welcher Turn ist. Es gibt die ganzen Grandstands, die ganzen Tribünen, es gibt die Pitlane, es gibt kleine Autos, die da rumfahren und natürlich auch Werbebanner für den Formel-1-Film in Apple-Karten, damit die Integration auch wirklich vollkommen komplett ist. Eigentlich ganz cool, ich war ja bisher einmal in meinem Leben bei einem Formel-1-Grand Prix und muss sagen, vor Ort sich zurechtzufinden war gar nicht so einfach. Und die Vorstellung davon, dass halt eine Karten-App wirklich auch den Grand Prix mit allem, was dazugehört, mit allen Fußgängerübergängen und so weiter und so fort mal vernünftig anzeigt, finde ich eigentlich ganz geil. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht nur für den Formel-1-Film mal kurz gemacht haben, sondern dass es jetzt so eine langfristige Sache ist, dass Apple-Karten für alle Formel-1-Grand Prix so ein Update bekommt. Das war schon echt fresh. Ist sehr fresh.
Ich guck's mir gerade an.
Ja. Vielleicht sie hätten sich meiner Meinung nach noch einen Ticken mehr Mühe geben können beim Design von dem Track selbst. Also so ein paar Curbs oder so wären optisch sicherlich frech gewesen. Okay. Aber auch so.
Aber fahren die Autos auch so oder bleiben also bei
nee, mir die bleiben stehen. Ja, ja, die sind stationär. Ja, dann ist ja langweilig. Ja, aber der Grand Prix ist auch erst nächste Woche, also.
Ach so, fahren die dann, wenn das Rennen
steht? Nein, ich habe keine Ahnung. Ja,
das wäre clever.
Es ist ja auch das Auto vom Film, fährt da auch irgendwo in Monaco rum, deswegen kann es ja gar nicht realitätsgetreu sein, weil beim echten Grand Prix fährt das Auto natürlich nicht mit, nur im Film. Ja. Mhm. Bin ich mal sehr gespannt, wie der wird. Einen Monat noch, glaube ich, ungefähr, bis er rauskommt. Dann werden wir sehen, ob der was taugt. Aber gut, bleiben wir bei Apple. Wir haben hier nämlich noch ein paar Apple-Themen am Start. Eine Sache zum Beispiel, die vor 2 Wochen am Tag der Aufnahme, während wir quasi in der Aufnahme saßen, rauskam. Und jetzt deswegen quasi schon 2 Wochen alte News sind, aber wir müssen trotzdem drüber quatschen. Weil sowas ist noch nie zuvor passiert. Apple wurde vor Gericht so hart geslappt, wie es nur irgendwie geht. Ich hatte ein YouTube-Video dazu gesehen mit dem sehr passenden Titel Apple never lost this hard before. Und es trifft wirklich auf den Punkt, weil Apple ist in der Regel eigentlich sehr geschickt darin, auch vor Gericht ihren Willen durchzusetzen. Sie sagen, nee, wir wollen es anders, wir machen es anders. Und dann schummeln die sich da meistens immer irgendwie raus. Hat die EU ja besonders viel Erfahrung mit, wenn sie versuchen, Apple mal wieder irgendwas vorzuschreiben. Und dann findet Apple wieder eine sehr appelige Art und Weise, mit dem Gerichtsbeschluss umzugehen. Ja, dieses Mal nicht. Es geht um den Lawsuit zwischen Epic Games und Apple. Der läuft ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Epic Games klagt Apple quasi an mit der Aussage, dass sie es nicht fair finden, dass Apple 30% von allen Umsätzen aus dem App Store haben will. Also nicht nur App-Downloads, sondern auch wenn du dann eine App in iOS über den App Store vertreibst, müssen alle Käufe innerhalb der App über Apple laufen, damit Apple sich da 30% ziehen kann. Das hat Epic Games damals nicht gepasst. Die wollten gerne ihre Fortnite-In-App-Purchases an Apple vorbeisliden, ohne immer 30% abdrücken zu müssen. Und da haben sie sich viele, viele Jahre vor Gericht gestritten. Vor einiger Zeit kam es dann zu dem Ergebnis, dass wirklich ein Gericht in Amerika gesagt hat, yo, was Epic sagt, stimmt. Das ist wirklich monopolistisches Verhalten, was Apple da macht. Das ist nicht mit unseren Gesetzen übereinstimmbar, wie sagt man? Vereinbar.
Ja.
Genau. Und deswegen wird Apple jetzt gesagt, nein, ihr müsst Möglichkeiten schaffen, auch außerhalb eures internen Bezahlsystems für App-Entwickler Verkäufe in ihren Apps anzubieten. Und das hat Apple dann halt aber nicht so richtig gemacht. Ja, das ist so ein bisschen wie in der EU, da haben wir es ja auch mitbekommen, dass da jetzt für Drittanbieter App-Stores geöffnet werden muss. Aber wie ist die Realität? Drittanbieter App-Stores installieren, bisschen komplex. Du musst durch 5000 Warnmeldungen durch, dass du dir jetzt auf jeden Fall ein Virus runterlädst und bla bla bla. Also Apple tut wirklich alles, um es so unsexy wie irgendwie möglich zu machen, dass du dir einen Drittanbieter App Store installierst. Und genauso haben sie auch, sind sie auch mit diesem Ergebnis von der Gerichtsverhandlung mit Epic umgegangen, haben gesagt, ja gut, wenn wir jetzt Zahlungen außerhalb vom App Store zulassen müssen, dann führen wir einfach eine neue Bezahlmöglichkeit ein. Sagen so, ja, du kannst außerhalb Käufe abschließen über eigene Bezahlsysteme, aber für die wollen wir dann 27% abhaben, bitte.
Was? Ja, das
ja, das ist so, ja, du musst ja unser 30%-System nicht mehr nutzen. Du kannst jetzt optional auch dein eigenes System nutzen und uns dafür nur 27% geben. Das war quasi die Änderung, die sie eingeführt haben. Und das ist, es ist so frech, und das Ding ist, es war auch zu frech. Es war so frech, dass Epic das sich natürlich ganz genau angeschaut hat. Die haben das alles dokumentiert. Die haben dann Beschwerde beim Gericht eingelegt und gesagt, ey, guck mal, Gericht, du hast doch beschlossen, Apple muss das aufmachen. Guck mal, wie die das jetzt in Anführungsstrichen aufmachen, aka gar nicht wirklich aufmachen. Mach doch mal was. Und dann vor 2 Wochen kam eben diese Court Order raus. Da hat nämlich dann das Gericht mit sofortiger Wirkung bestimmt, dass Apple dieses Verhalten ab sofort zu untersagen hat. Ja, dass sie das nicht mehr dürfen. Und die Formulierung dieses Gerichtsdokuments ist wirklich, das liest sich wie ein Blockbuster. Es ist ziemlich lang. Ich kann es trotzdem jedem empfehlen. So, wenn ihr mal wirklich ein bisschen Langeweile habt, zieht euch dieses
Heute
Dokument
Abend,
mal im Original.
Heute Abend, wenn ihr eigentlich schlafen müsst, gönnt euch einfach mal die Gerichtsformulierung.
Nee, da sind ein paar richtige Banger drin, von Indiana Jones Referenzen bis hin zu smarten Disses, die an Tim Cook rausgehauen werden und so. Also man merkt an der Formulierung von diesem offiziellen Gerichtsdokument wirklich, wie sauer die Richterinnen und Richter gewesen sind. Wie frech Apple da widersprochen hat. Und ich fand es einfach so krass. Ich habe tatsächlich mal ein paar Highlight-Passagen rausgesucht.
Danke, ja. Ich wollte gerade sagen, wir können jetzt ja hier nicht rausgehen und nichts davon vorlesen.
Nee. Ich habe es auch mal übersetzen lassen auf Deutsch, einfach damit es jetzt hier nicht ganz mit dem ganzen mit dem ganzen Gesetzessprech zu kompliziert wird, habe ich jetzt einfach mal gesagt, gut, machen wir hier mal auf Deutsch. Denn ich finde, dann kriegt man noch mal ein bisschen besser mit, was hier eigentlich drin stand dann. So, zusammenfassend steht so drin. Das ist relativ, erstmal ganz viel Text und dann kommt irgendwann so eine Passage, da schreibt das Gericht dann. Zusammenfassend. Erstens stellte das Gericht nach dem Verfahren fest, dass Apples 30-prozentige Provision es dem Unternehmen ermöglichte, überhöhte operative Gewinnmargen zu erzielen, dass diese Provision nicht an den Wert seines geistigen Eigentums gebunden war und daher wettbewerbswidrig war. Mit anderen Worten, diese 30% Apple Tax haben die sich nur ausgedacht. Es gibt keinen ernsthaften Grund, warum man 30% zahlen muss, sondern man muss halt 30% zahlen, weil Apple 30% will und that's it. Und das halten die für wettbewerbswidrig. Schon mal ein ganz guter Punkt. So, Apples Reaktion darauf war dann, eine Provision von 27% zu verlangen, wiederum ohne Bezug zu einem konkreten Wert auf Käufe außerhalb der App, auf die vorher gar keine Provision erhoben wurde. Genau. Apples Ziel, die Aufrechterhaltung seiner wettbewerbswidrigen Einnahmequelle. Zweitens hatte das Gericht Apple untersagt, Entwicklern zu verwehren, mit Verbrauchern zu kommunizieren und sie auf andere Kaufmöglichkeiten hinzuweisen. Apples Reaktion, neue Hürden und Anforderungen einführen, um die Nutzung zu erschweren und die sogenannte Breakage Rate, Abbruchrate, zu erhöhen. Unter anderem durch abschreckende Vollbildhinweise, statische URLs und allgemein gehaltene Aussagen. Apples Ziel, Verbraucher vor der Nutzung alternativer Kaufmöglichkeiten abzuhalten und seine wettbewerbswidrige Einnahmequelle aufrechtzuerhalten. Letztlich versuchte Apple, eine Einnahmequelle in Milliardenhöhe aufrechtzuerhalten, im direkten Widerspruch zur einstweiligen Verfügung dieses Gerichts. Das ist schon mal zusammenfassend. Wir haben gesagt, also mach mal nicht. Feurig, Apple ja. So, nee, wir machen trotzdem. Und das Gericht daraufhin sehr, sehr sauer.
Aber das gilt so. Jetzt für Europa nicht, ne? Das ist jetzt ein US-Gericht, richtig?
Das ist jetzt ein US-Gericht, aber ich kann es hier nicht 100% sagen, aber so wie ich das einschätze, wird das weltweit Auswirkungen haben. Das ist ja auch andersrum oft so, dass wenn die EU irgendwo eine Ansage macht, dass Apple das dann auch weltweit abändert und dann anders regelt, einfach weil es zu kompliziert ist, wirklich überall seine eigenen Mittel und Lösungen zu haben. Und ich glaube auch, dass die für dieselbe Sache eh auch bei der EU schon auf dem Schirm sind und mit den Drittanbieter-App-Stores und so war ja eh auch schon Möglichkeiten, außerhalb zuzugreifen. Also, ja, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht 100% sagen.
Wenn es halt irgendwie eine Milliarden-Einnahmequelle ist, dann kann man sich natürlich trotzdem schon mal überlegen, ob man dann pro Land irgendwie unterschiedliche Lösungen fährt. Aber, ja.
Aber wenn schon die US-Gerichte sie so hart dafür wegslappen.
Ja.
Na, ja, so, es geht weiter. Im starken Gegensatz zu Apples ursprünglicher gerichtlicher Aussage zeigen gleichzeitig interne Geschäftsdokumente, dass Apple genau wusste, was es tat und stets die wettbewerbswidrigste Option wählte. Das ist so geil. Das ist auch im englischen Original auch richtig stark. What it was doing and at every turn chose the most anti-competitive option, heißt es im Original. Also wirklich jede einzelne Möglichkeit, die sie hatten, haben sie sich gedacht, okay, lass es uns wirklich so asozial und monopolistisch wie möglich umsetzen. Und das Gericht, also das ist, da merkt man auch, warum das Gericht so frustriert ist, weil die halt gesagt haben so, ey, yo, mach das mal nicht. Und Apple so, nee, wir machen das doch. Also sie haben basically einfach nur sehr, sehr Larifari umgesetzt, was das Gericht ihnen gesagt hat. Eigentlich haben sie den Kernpunkt komplett missachtet und da ist das Gericht jetzt halt sauer. Ja. Um die Wahrheit zu verbergen, log der Vice President of Finance, Alex Roman, unter Eid, stellt das Gericht fest. Dann haben wir wohl Dinge gefragt, er hat darauf geantwortet und jetzt in der Überprüfung stellte sich heraus, er hat gelogen. Unter Eid eine sehr, sehr schlechte Idee. Das wird noch ein Nachspiel haben, bin ich mir ziemlich sicher. Intern, das wird auch ziemlich spannend jetzt hier, intern hatte Philipp Schiller, also Phil Schiller, dafür plädiert, dass Apple der einstweiligen Verfügung nachkommt. Doch Tim Cook ignorierte Schiller und ließ sich stattdessen von Chief Financial Officer Luca Maseri und seinem Finanzteam vom Gegenteil überzeugen. Cook traf eine Fehlentscheidung. Also da gab es wohl auch intern wirklich diese Streitereien. Und das ist auch diese Indiana Jones-Referenz. Da heißt es im Englischen, Cook chose poorly. Das ist aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. War ja eigentlich ganz witzig, dass sie das mit eingebaut haben. Die hier dargelegten Beweise erfüllen mehr als nur den Clear and Convincing Standard für einen Verstoß. Das Gericht verweist die Angelegenheit an das Büro des US-Staatsanwalts, um zu prüfen, ob ein strafrechtliches Contempt-Verfahren angemessen ist. Also da wird jetzt geprüft, ob Apple nochmal härter bestraft wird dafür, dass sie den gerichtlichen Beschluss mutwillig missachtet haben. Und das könnte dann auch nochmal krassere Konsequenzen hinter sich ziehen. Die erste Konsequenz aus diesem Beschluss ist jetzt erstmal, dass sie mit dem Zirkus aufhören müssen, den die da jetzt die letzten Monate veranstaltet haben.
Vor allem hätten sie halt direkt irgendwie so eine Lösung gefunden. Also du hast es ja schon gesagt, sie haben immer das, also sie haben es wirklich maximal ausgereizt, was halt irgendwie machbar ist. Und hätten sie da vielleicht irgendwie so eine mittlere Variante gefahren, hätte es jetzt vielleicht nicht nochmal eine Eskalation gegeben, ne? Ja, so, das hätte also vielleicht echt clever sein können, da jetzt nicht so auf Vollgas zu gehen.
Phil Schiller was onto something, ne?
Ja, aber Cook chose poorly.
Mhm. Ja. So ist es. Ja, gut, was steht da noch? Dies ist eine einstweilige Verfügung, keine Verhandlung. Sehr geiles Statement, vor allem wenn man bedenkt, dass das Erste, was Apple gemacht hat, nachdem das rauskam, haben sie eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie der Ansicht des Gerichts absolut widersprechen und auch nochmal Einspruch einlegen wollen. Aber das Gericht hat schon im Vorhinein bekannt gegeben, dass es hier keinen Verhandlungsspielraum gibt. Und deswegen war es wie so eine Blabla-Standardpressemitteilung von Apple. Die können ja gar nicht mehr wirklich Einspruch erheben. Das Gericht hat bereits beschlossen, dass sie sich den Käse nicht mehr gefallen lassen. Das ist eine einstweilige Verfügung, keine Verhandlung. Gibt eine Partei eine gerichtliche Anordnung vorsätzlich nicht acht, also missachtet die Anordnung mit Absicht, gibt es kein Zurück mehr. Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Das Gericht wird weitere Verzögerungen nicht hinnehmen. Wie zuvor angeordnet, darf Apple keinen Wettbewerb behindern. Das Gericht untersagt Apple hiermit mit sofortiger Wirkung seine neuen wettbewerbswidrigen Maßnahmen zur Umgehung der einstweiligen Verfügung auszusetzen. Apple wird ab sofort weder die Möglichkeit der Entwickler mit Nutzern zu kommunizieren behindern, noch eine neue Provision auf Außer-App-Käufe erheben. Also, wir haben euch schon gesagt, was ihr machen sollt. Ihr habt es nicht gemacht. Und jetzt hier nochmal schwarz auf weiß, macht gefälligst, was wir euch sagen. Ja. Und dann das Abschlussplädoyer noch am Ende. Apple hat sich willentlich dazu entschieden, dieser gerichtlichen einstweiligen Verfügung nicht Folge zu leisten. Dies geschah mit dem ausdrücklichen Ziel, neue wettbewerbswidrige Hürden zu schaffen, die sowohl dem Design als auch der tatsächlichen Wirkung nach eine wertvolle Einnahmequelle sichern sollten. Eine Einnahmequelle, die zuvor bereits als wettbewerbswidrig eingestuft worden war. Dass Apple annahm, das Gericht würde eine derartige Achtung dulden, war eine grobe Fehleinschätzung. Wie so oft war die Vertuschung schlimmer als der Verstoß selbst. Für dieses Gericht gilt, es gibt keine zweite Chance oder wie es im englischen Original heißt, there is no second bite at the apple.
Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ja. Okay, also Also eigentlich möchte das Gericht ja jetzt quasi, dass Apple das öffnet, dass man auch über andere Bezahlmöglichkeiten zahlen kann.
Haben sie auch schon, wenn ich das richtig gesehen habe. Also
und dass es dann da gar keine Provision gibt, richtig?
Genau, richtig. Also der neue Status quo ist, also Apple darf für Apps, die im App Store gedownloadet werden, nach wie vor 30% sich ziehen von dem Kaufpreis, so von der App. Das ist okay, es ist ihr eigener App Store, sie dürfen da die Provision verlangen, wie sie wollen, ist fein. Ja, und auch In-App-Käufe können weiterhin mit 30% besteuert werden von Apple, solange diese In-App-Käufe über Apple-Systeme laufen. Also wenn du jetzt zum Beispiel YouTube Premium in der YouTube-App abonnierst über Apple Pay, dann ist es nach wie vor auch teurer, als wenn du es über die YouTube-Webseite machst. Das war jetzt auch schon immer so, weil dann halt über dieses Apple Pay bezahlen da an Apple abgedrückt werden muss. Was jetzt aber neu ist, ist, dass App-Entwickler, nachdem du ihre App runtergeladen hast, in ihrer App Hinweise einbauen dürfen, so nach dem Motto, also YouTube dürfte jetzt hier anzeigen, ja, über Apple Pay abonnieren kostet so und so viel im Monat, ey, über Google Pay abonnieren kostet viel weniger, klick mal hier. Und dann klickst du drauf, wirst zur Google-Webseite weitergeleitet, darfst da dann deinen Kaufprozess abschließen und Apple darf sich laut diesem gerichtlichen Beschluss jetzt keinen einzigen Cent mehr davon ziehen. Das müssen sie jetzt zulassen, wenn da externe Bezahlmöglichkeiten eingebaut werden wollen von Entwicklern, und viele Entwickler wollen das, weil die keinen Bock haben, 30% abzudrücken, dann dürfen die das jetzt machen. Und auch Epic Games hat jetzt schon bekannt gegeben, dass Fortnite in den App Store zurückkehren wird und sie dann genau das, weswegen dieser ganze Zirkus ursprünglich gestartet hat, dass sie dann genau das auch umsetzen werden, dass du halt in der Fortnite-App auf dem iPhone In-App-Käufe über Fortnites, über Epics Bezahlsystem machen kannst, ohne dass Apple auch nur einen Cent davon sieht. Und da die App ja auch bereits kostenlos aus dem App Store runtergeladen wurde, heißt es im Endeffekt, Epic muss gar nichts mehr an Apple abdrücken. Fertig, aus.
Es hat lange gedauert, aber es hat sich gelohnt.
Es hat sich also wirklich gelohnt.
Wie lange gibt es Fortnite nicht mehr im App Store?
Das ist jetzt vier Jahre her oder so, ja. Und ich habe mir damals gedacht, ich weiß es noch ganz genau, ich habe mir damals gedacht, ey, bis das Ding durch ist, interessiert sich doch keiner mehr für Fortnite. I was so wrong. Fortnite ist einfach immer noch groß und bald zurück auf dem iPhone. Ist schon krass.
Ja. Es ist wirklich krass. Also, dass sie das Durchhaltevermögen hatten, das durchzuziehen und dann ja auch noch so krass gewinnen, ist halt wirklich heftig. Aber ich finde, ich muss sagen, ich kann es wirklich 100% nachvollziehen, weil es ist wirklich, du hast ja wirklich keine Möglichkeit, wenn du jetzt irgendeinen Service aufbaust und es nutzen halt nun mal sich super viele Leute iPhones.
Gerade in Amerika sind es die Hälfte aller Leute und vor allem die allermeisten von denen, die sowieso Geld haben. Also einkommensstärkere Amerikaner haben in der Regel ein iPhone. Und das sind ja die Kunden, die du mit deinem Service erreichen willst.
Ja, und ich meine, guck mal, wie unfair ist das? Du baust dir, also egal was, du baust dir irgendein Service-Modell auf. Zum Beispiel als Videoplattform, keine Ahnung, suchst du immer nach dem neuesten Content und pipapo, lizenzierst den für deine Zuschauer und hast da super viele Kosten, musst aber immer 30% an Apple abdrücken. Für alles, so, obwohl Apple damit ja an sich gar nichts zu tun hat. Also das ist ja auch wirklich krank.
Ja.
Ne? Also klar, dass es irgendwo einen gewissen Aufwand für Apple gibt, das alles zu überprüfen, die Apps und so weiter, das ist ja wirklich true und dafür sollten die ja auch was verdienen. Aber ab dem Punkt, wo die App dann runtergeladen ist und wo dann einfach das Unternehmen irgendwelche Leistungen erbringt, wo Apple gar nichts mehr damit zu tun hat, finde ich es halt einfach crazy, da 30% drauf zu nehmen.
Ja, frag mal Spotify. Ja, die versuchen ja auch seit vielen Jahren gegen Apple Music konkurrenzfähig zu sein. Und wenn du halt Spotify in der Spotify-App abonniert hast bisher, ist das halt einfach teuer.
Ja, aber für Spotify ist das jetzt ja auch ultra das geile Urteil.
Ja, es ist für super viele ein geiles Urteil. Und das Ding ist, ich kann grob verstehen, dass Apple sich halt gedacht hat, auch irgendwo so, ey komm, wir haben das iPhone erfunden, wir haben das aufgebaut, wir haben den App Store an den Start gebracht, wir machen da viel im Background, wir bieten eine Plattform, Und wir wollen auch unseren Share dafür abhaben, dass hier alle unsere Plattform nutzen. Aber das Problem, und das hat Julian vorhin auch schon gesagt, ist einfach, dass die viel zu gierig waren. Also vielleicht so diese 30%, das hat am Anfang vielleicht noch Sinn gemacht, aber mittlerweile sind wir an dem Punkt, iPhones sind öffentliche Infrastruktur eigentlich. Unser ganzes Leben spielt so hart auf diesen Geräten ab, dass es einfach, ja, ein Monopol geworden. Und du kommst daran nicht vorbei. Und das Gericht hat das jetzt halt eben bestätigt und gesagt so, nee, das ist ein Monopol und es darf hier diese Grenze nicht geben und die muss jetzt aufgemacht werden. Ich frage mich, wie sich das dann noch auswirken wird auf andere Plattformen. Apple ist mit dem App Store natürlich riesengroß, aber es gibt ja andere Beispiele, solche Sachen wie der PlayStation Store zum Beispiel. Ja, da zieht sich Sony auch, glaube ich, um 30% ungefähr. So wird es dann da irgendwann den Punkt geben, dass das Gericht sagt, nee, es muss auch Möglichkeiten geben, Spiele auf einer PlayStation zu installieren, ohne über den PlayStation Store zu gehen oder bla bla. Weißt du, das kann noch einen riesen Rattenschwanz haben. Aber an Apple wurde hier jetzt auf jeden Fall ein sehr krasses Exempel statuiert. Und das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Vor allem, weil ich finde, dass solche Einnahmequellen oder dass Apple sich viel zu lange, viel zu sehr auf diese Art von Einnahmequellen fokussiert hat. Auf diese Art und Weise Geld zu verdienen, wo sie sich überlegen, ey, was können wir für asoziale Systeme implementieren, die unsere Machtstellung ausnutzt, um Geld zu scheffeln. Ja, ist ja auch so, mit den Speicher-Upgrades bei Macs ist ja auch so eine Sache. So, ja, muss, die sind halt arschteuer und du kannst den Speicher nicht selber upgraden, da ziehen wir die Leute einfach ab. Und ich finde, diese Art von Einnahme, da hat sich Apple viel zu viel drauf konzentriert in den letzten Jahren. Ich hoffe, dass dieses Gerichtsurteil zumindest zu einem gewissen Grad auch mit den Effekt hat, dass Apple sich vielleicht mal wieder mehr Gedanken drum macht, wie sie vielleicht Geld verdienen können, indem sie einfach wirklich gute Produkte entwickeln, die die Leute haben wollen und für die Leute Geld ausgeben wollen. Vollkommen freiwillig. Das wäre schön, finde ich.
Ja, du bringst es auf den Punkt. Also eigentlich hat Apple es doch, oder meinst du, Apple hat es mittlerweile nötig, sowas zu machen?
Boah, dafür bin ich nicht ausreichend Finanzexperte. Von ja. Außen betrachtet kann man natürlich sagen, nee, die haben das nicht nötig, weil die sind so viel wert und die haben so einen riesen Cashpool bei sich angehäuft intern in der Firma. Die brauchen das Geld jetzt nicht zum Überleben. Andererseits ist Apple halt auch eine riesige Aktiengesellschaft. Da hängt so viele Investoren hängen da dran, so viele private Amerikaner sind auch davon abhängig für Altersvorsorge und so, dass diese Aktie weiter nach oben geht und bla. Das ist einfach so ein komplexes System. Das kann ich dir gar nicht genau sagen, wie da jetzt die Machtverhältnisse sind und so weiter. Ob die das jetzt machen mussten oder ob das wirklich einfach nur die
ja, aber das
war,
kannst du ja bei jeder Unternehmen sagen, das an der Börse ist. So, ja. Und dann sollen die einfach nur noch alles machen, um Profit zu erhöhen, weil irgendwelche Leute da rein investiert haben.
Also rein rechtlich gesehen ist es ihre Aufgabe, das zu machen, ihren Aktionären gegenüber. Aber ob das moralisch die richtige Herangehensweise ist, naja. Ich meine, man hat es ja bei diesem App-Store-Ding, hat man es ja wirklich gesehen, wie vielen anderen Firmen Beine gestellt wurden davon, dadurch, dass sie halt keine Chance hatten, da an Apple vorbeizukommen. Und jetzt existiert diese Chance und das macht mich irgendwie glücklich.
Ja. Cool. Ich bin mal gespannt, ob Apple sich da nochmal was einfallen lässt. Aber ich meine, eigentlich war das ja eine klare Aussage. Aber
Nee. Die können jetzt nichts mehr machen. Wie sagt man auf Englisch? They got caught with their hand in the cookie jar. Also die waren wirklich. Also, sie haben sich gedacht, wir sneaken uns da noch auf entspannt drumrum. Das Gerücht war so: Batz! Nix da! Und wenn sie sich jetzt nochmal erlauben, da dagegen zu. Ich meine, sie können richtig froh sein, dass es jetzt, also soweit ich das verstanden habe, hat es jetzt keine direkten rechtlichen Konsequenzen. Also es ist jetzt nicht so, oh, ihr habt unser Gerichtsurteil missachtet, zahlt bitte Strafe XY, sondern es war einfach nur so, ey, wir sehen, dass ihr nicht macht, was wir wollen. Nur um das nochmal klarzustellen, macht jetzt gefälligst, was wir wollen. Also ich glaube, die richtig heftigen Konsequenzen hageln erst, wenn sie jetzt dem nicht Folge leisten würden. Aber ein paar Sachen sind ja auch schon underway. Also es gibt ja jetzt auch diese Ermittlungen, ob die jetzt wirklich absichtlich dieses Gerichtsurteil missachtet haben, wonach es ja wirklich sehr, sehr stark aussieht. Und dafür könnten sie nochmal sekundär bestraft werden. Aber primär geht es jetzt erstmal darum, dass sie wirklich nicht mehr machen dürfen, was sie da machen. Und auch nicht schummeln dürfen.
Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI. From site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want, and manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
Gut. Nächstes Apple-Thema.
ja, Mann.
CarPlay Ultra ist da.
CarPlay Ultra. Ultra finde ich überraschend. Ich hätte eher an CarPlay Max gedacht oder CarPlay Pro, aber
ja, okay. Also, um es prinzipiell mal einzuordnen, CarPlay kennt ja jeder, ne? Vor vielen, vielen Jahren wurde auf der WWDC dann mal ein Update für CarPlay angekündigt, wo Apple ihre Beabsichtigung bekundet hat, dass sie CarPlay erweitern wollen. Dass es nicht mehr nur auf dem Infotainment-Screen von Autos angezeigt wird. Nein, sie wollen das ganze Auto übernehmen. Mit Tachobildschirm und allem, damit Apple dann deinen Tacho anzeigt. Apple zeigt dir dann auch Reifen, Druckkontroll, Warnleuchte an, alles. Also du guckst auf den Bildschirm deines Autos und alles, was du siehst, ist Apple.
Und so, Apple zieht sich 30%, wenn du diese Sitzheizung kaufen genau. willst.
Genau. Ja, also das war so der Plan. Und dann hat man ewig nichts mehr davon gehört, was mit diesem neuen CarPlay jetzt sein soll. Also zumindest hat man von Apple nichts gehört. Von manchen Automotive-CEOs hat man schon was gehört. Der Mercedes-CEO hat sich zum Beispiel auch mal sehr kritisch dem neuen CarPlay gegenüber geäußert und meinte so, ja, also die grundsätzliche Idee, dass eine andere Firma die Bildschirme unserer Autos komplett für sich beansprucht, finden wir gar nicht so geil. Warum nur, fragt man sich da.
Welche Überraschung, ja.
Große Überraschung. Ja, am Mercedes waren scheinbar nicht die einzigen, die das so gesehen haben. Weswegen es jetzt wirklich lange gedauert hat, da mal voranzukommen.
Aber sie haben jetzt ja scheinbar jemanden gefunden, der sich breitschlagen lässt. Aston Martin.
Sie haben jemanden gefunden und sie haben auch weitere gefunden. Also ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass es nie für Mercedes-Fahrzeuge kommt oder so. Der Krieg findet dann im Detail statt und für jeden Hersteller, der sagt, nee, nee, das lassen wir hier nicht zu, gibt es einen anderen Hersteller, der sagt, na gut, dann lassen wir es halt zu, dann kaufen die Leute vielleicht unser Auto, weil wir sagen können, hey, wir haben das Apple-Auto. So, also da ist trotzdem noch viel Bewegung drin und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das ausweiten wird. Aber der Name ist schon mal krass, ne? Also CarPlay Ultra ist einfach, da bin ich fast vom Hocker gefallen, als ich das heute Mittag gesehen habe, weil es wurde immer nur als The New CarPlay angekündigt vor all diesen Jahren und jetzt ist es einfach CarPlay und CarPlay Ultra. Und es ist so von so Pro ausgelassen, Max ausgelassen, ist egal. Du hast entweder das normale oder das allerkrasseste CarPlay aller Zeiten.
Ja, es gibt nichts dazwischen, es ist direkt auf die Vollen.
Ja.
Ja, das fittet natürlich dann mit Aston Martin ganz cool.
Ja. Aber haben da jetzt für ihren DBX-SUV ist jetzt erstmal angekündigt. Das kommt jetzt, glaube ich, auch erstmal nur auf dem amerikanischen Markt für diese Autos und es wird dann im Laufe des restlichen Jahres auf das restliche Aston Martin Portfolio auch noch ausgeweitet und darüber hinaus dann auch noch über die amerikanischen Landesgrenzen. Aber nicht heute. Gesundheit.
Danke.
Nicht heute, nicht morgen, sondern dann zu gegebener Zeit. Also der Rollout passiert aber langsam. Nichtsdestotrotz konnten wir uns schon mal ein bisschen ein Bild davon machen, wie das Ganze in diesem Aston Martin jetzt aussieht. Diese CarPlay Ultra Animation, die kommt, wenn man in das Auto einsteigt und sein Auto anschaltet und da sein Handy anstöpselt, ist schon mal ziemlich wild. So dick und fett CarPlay Ultra auf deinem Tachobildschirm.
Also die Animation ist an sich gar nicht wild, es steht einfach CarPlay Ultra da, aber.
Ja, meinst, nee, das ist so.
Der Name ballert, meinst du so, ne?
Ja, das Ding ist, du steigst in dein Auto und das Erste, was du siehst, ist ein CarPlay Ultra Logo einfach. Weil das ist ja nicht normal. Normal steigst du ja in dein Auto und dann, keine Ahnung, siehst du das Logo von deinem Autohersteller oder irgendwie Warnleuchten, die angehen oder so. Das ist jetzt das erste Mal, dass ein Auto einen Apple Boot Screen bekommen hat. Das ist schon krass.
Ja, stimmt. Wischwasser wechseln. Das, was man jetzt ist so CarPlay Ultra.
Da muss ich auch gleich mal übrigens, wenn wir über Wischwasser wechseln und so reden, das muss ich auch gleich mal kurz reinfronten. Man kann ja jetzt das Tacho-Display designtechnisch anpassen. Es gibt so ein offizielles Aston Martin-Design. Das sieht dann gar nicht so Apple-ig aus, sondern eigentlich ziemlich Aston Martin-mäßig. Aber du kannst halt Apple Music und Apple Karten und so trotzdem dir da anzeigen lassen. Es gibt aber auch Designs, die man wählen kann, die viel mehr nach Apple und schon gar nicht mehr nach Aston Martin aussehen. Und da gibt's einige, auch zum Beispiel so eine Fullscreen-Kartenansicht, wo du dann übers ganze Tacho-Display nur noch Apple Maps hast. Da haben die dann unten so einen Balken, wo halt eben diese ganzen Kontrollleuchten und so vom Auto trotzdem noch drauf angezeigt werden. Und die sind irgendwie kacke integriert, finde ich. Also die haben so einen schwarzen Hintergrund, der sie von dem eigentlichen Wallpaper und der eigentlichen Karte dann so abhebt. Und es sieht irgendwie so ein bisschen, also vielleicht ist es eine Regulariensache, dass diese Warnleuchten immer auf schwarzem Untergrund sein müssen. Aber dann hätte man meiner Meinung nach da einfach einen schwarzen Balken oder so einbauen sollen. Also dieses das Logo auf dem Untergrund haben, aber dann trotzdem außenrum ausschneiden. Keine Ahnung, sieht irgendwie nicht wertig aus. Da war, keine Ahnung. Ja, aber ansonsten, es ist halt CarPlay mit verschiedenen Designs jetzt überall. Und wenn man einen super minimalistischen Tacho für seinen Aston Martin haben will, mit Apple Maps in der Mitte, dann geht es jetzt.
Ja, es erinnert mich ein bisschen an das Display von meinem Audi früher. Nur halt in geiler designt, aber...
Ja. Ja, in optisch zumindest geiler designt. Wie es von der Usability sein wird, bin ich sehr, sehr gespannt. Das findet man dann raus, wenn man so ein Auto fährt. Ich meine, jetzt in den Videos und so sieht das alles erstmal mega cool aus.
Vor allem hat ja jedes Auto irgendwie auch andere Knöpfe so und ein anderes Bedienkonzept. Zum Beispiel... Keine Ahnung, manche haben so ein Drehrad, manche haben einfach Buttons, so, keine Ahnung. Also, das System muss ja so flexibel sein, dass es mit verschiedenen Inputs klarkommt. Oder meinst du, das ist jetzt so eine Sache, dass Apple das diktiert? Eine Taptic Engine noch im Lenkrad drin? So, oder irgendwie so. Ja. Keine Ahnung, also ich denke eher, dass sie dann da verschiedene Input-Methoden irgendwie akzeptieren müssen.
Ist eigentlich gar nicht das Apple ist ein Baukastensystem. Ja. Also, CarPlay Ultra hat verschiedene SDKs und Kram, was dann dem Autohersteller zur Verfügung gestellt wird. Und der kann dann gewisse Anpassungen vornehmen. Es gibt auch Pass-Through-Möglichkeiten, dass du halt quasi das Autobetriebssystem in CarPlay anzeigst. Also da wird dann der Spieß umgedreht. Wenn früher CarPlay im Autobetriebssystem lief, läuft jetzt das Autobetriebssystem in CarPlay, wenn du zum Beispiel den Rückwärtsgang reinmachst und die 360-Grad-Kamera vom Auto oder so hochkommen soll, dann geht die halt über das CarPlay-Fenster drüber und so. Und du kannst halt auch manche Settings vom Auto über die CarPlay-Settings und so dann bekommen. Aber ich muss sagen, gut, der Aston Martin hat jetzt ein relativ kleines, zentrales Display, aber ich habe aktuell noch den Eindruck, dass zumindest bei der Menüführung Apple noch in dieselben Fehler macht, die auch VW oder so mit ihren Infotainment-Systemen viele Jahre lang gemacht hat und auch teilweise immer noch macht, dass sie halt einfach keine gestaffelten Einstellungsfenster haben. Also, dass es nicht so ist, du hast so eine Ebene und daneben dann die nächste Spalte und dann die nächste Spalte, dass du immer alles in übersichtlich hast, sondern du hast so eine Liste an Optionen, dann drückst du eine Option an, die ganze Liste verschwindet, eine neue Liste öffnet sich mit den nächsten Optionen. Ohne, dass du halt jetzt irgendwie schlau siehst, ah, ich bin jetzt in Ebene 2 und kann jetzt hier zurück oder so, sondern es ist alles immer so verschachtelt ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, da ist CarPlay Ultra aktuell noch auch noch sehr verschachtelt. Um zur Widget-Ansicht zu kommen, musst du zum Beispiel zweimal nach links wischen und dann noch nach oben und unten, um zu deinem Wunsch-Widget zu kommen. Und es gibt davon irgendwie 5 Seiten oder so. Und es, what are you doing? Aber naja, muss man mal in echt ausprobieren, um sich da ein richtiges Urteil erlauben zu können.
Boah, das würde ich echt gerne in echt ausprobieren. Also ich würde es auch noch nicht direkt sagen, dass das geil ist. Also ich weiß nicht, also es sieht bestimmt schick aus, aber man muss halt wirklich mal gucken, wie das im Alltag sich schlägt. Weil du hast ja auch super viele Sachen, die dein Auto dir anzeigt, die halt super autospezifisch sind, ne? Also keine Ahnung, also sowas wie Spurhalteassistent und keine Ahnung, all solche Sachen, die man irgendwie einstellt und auch in dem Display sehen will. Das ist wirklich ein super komplexer Baukasten, der da irgendwie abgefrühstückt werden muss von Apple, dass es dann für jeden Hersteller passt.
Und ich finde es auch interessant, dass sie es jetzt halt zum Start in einen Verbrenner gepackt haben. Weil du hast jetzt halt so coole Sachen wie einen Drehzahlmesser im Apple-Design, der dann, wenn du hoch und runter schaltest, smooth hin und her springst. So, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas mal in meinem Leben noch sehen werde. Dass du da die Gänge durchgehst und es snappt da so in Apple-gewohnter Flüssigkeit hin und her. Aber ich finde es auch interessant aus dem Aspekt, dass Infotainment-Systeme ja gerade für Elektroautos essentiell sind. Also wie gut oder schlecht die persönliche Erfahrung mit einem Elektroauto ist, hängt ja viel mehr vom Infotainment ab, als von so Dingen wie Reichweite, Ladegeschwindigkeit und sowas. Das ist auch wichtig, aber das ich finde, man merkt es vor allem jetzt zur Zeit, wo Teslas eben nicht mehr die allerkrasseste Reichweite haben und nicht mehr die krassesten Ladegeschwindigkeiten bieten im Vergleich zur Konkurrenz, dass sie trotzdem aber noch die zufriedeneren Kunden auf Langstrecke haben, weil es halt einfach idiotensicher ist. Du bist halt mit dem Navi unterwegs, fahr da an den Supercharger, steck das ein, weiter geht's, bla bla bla. Und die Autos, die am frustrierendsten sind auf der Langstrecke, sind die, die dich zu irgendeinem 50-kW-Charger in der Walachei leiten, bevor du dann da auf der Autobahn weitermachen kannst. Und dann ist der auch noch kaputt und dann hängst du da fest. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt darauf, wie bei CarPlay Ultra dann die Ladestrategie und sowas für Elektroautos, auch Verbräuche, Reichweitenschätzung und sowas, wie das damit eingebunden sein wird. Weil das ist Make or Break. Wenn es gut ist, dann will es jeder benutzen. Wenn es kacke ist, macht es keiner auf.
Ja. Das stimmt. Vielleicht ist es auch deswegen absichtlich ein Verbrenner, dass man das noch nicht direkt am Start haben muss.
Ja. Na gut. Let's go to Samsung.
Ja, S25 Edge.
Yes. Das dünnste Smartphone aller Zeiten. Also nicht wirklich.
Niemand hat danach gefragt, es ist trotzdem gekommen.
Oh. Naja. Ich finde es interessant, diese ganze Diskussion um das S25 Edge. Weil einerseits wird es halt von vielen als was so krass Besonderes behandelt, dieses super dünne Smartphone, was da jetzt irgendwie am Start ist. So als wäre das jetzt irgendwie so eine krasse Revolution auch irgendwo. Und dabei ist es nicht lange her, dass es normal war, dass Smartphones so dünn waren. Wenn man sich mal zurückerinnert an solche Geräte wie ein iPhone 6, iPhone 6 Plus, ja, so ein riesiges Handy, aber super dünn. So, das war ganz normal. Und diese neuen Geräte, was da jetzt kommt, iPhone 17 Air, Galaxy S25 Edge, die sind halt nicht unbedingt dünner als das, was wir damals hatten. Die können halt mehr als das, was wir damals hatten, haben jetzt bessere Displays, bessere Kameras, schnellere Prozessoren und so weiter. Wir haben halt viele Jahre Smartphone-Entwicklung hinter uns. Aber diese Sensation davon, ein dünnes Gerät in die Hand zu nehmen, das hatten wir schon mal. Da waren wir. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, lass mal lieber eine noch bessere Kamera einbauen, lass mal lieber einen noch größeren Akku einbauen. Das ist ja ganz nett und so, wenn es dünn und leicht ist, aber ich will mehr Funktion für mein Handy. Und die ganze Industrie hat sich davon wegbewegt. Und jetzt gehen wir dahin zurück. Warum? Man könnte jetzt sagen, ja, weil es ja diese neue Akkutechnologie gibt, ja, Silizium-Carbon-Akkus. Viel mehr Akkukapazität auf weniger Raum, da kann man jetzt wieder so dünne Geräte bringen. Aber das S25 Edge hat gar nicht mal so einen Akku. Das hat einfach einen kleinen Akku. Das hat den kleinsten Akku eines S25 jemals. So, kleiner als der Akku im kleinen S25, aber das Display ist so groß wie beim S25 Plus. Also ist hier irgendwo ein Disconnect. Klar, der Prozessor ist sparsam und alles,
ja, aber die Akkulaufzeit also da hat sich halt auch echt super viel getan seit dem iPhone 6.
Ja, aber die Akkulaufzeit wird nicht so gut sein wie bei den anderen S25 Modellen.
Yeah.
Und beim iPhone 17 Air sieht's auch nicht besser aus. Also die Gerüchte besagen auch, nee, da kommt gar nicht Silizium-Carbon.
Ja, also wenn Samsung den Akku nicht verbaut, dann verbaut Apple den auch nicht.
Ja, ich meine, wir kennen ja das Ding mit den Stückzahlen, da haben wir auch im Crewcast schon ganz oft drüber geredet. Ja. Apple wird halt so viele iPhone 17 Air verkaufen, dass es ihnen vielleicht einfach gar nicht möglich ist, von Zulieferern genügend Silizium-Carbon-Akkus für dieses Gerät zu bekommen. Aber dann kann man sich andersrum auch die Frage stellen, warum dann dieses Jahr schon? Bring doch dann iPhone 18 Air oder iPhone 19 Air, wenn die Technik soweit ist. Aber nee, scheinbar dünne Geräte sollen es jetzt sein, auch wenn der Akku dann drunter leidet. Na. Ich frage mich, wer das kaufen wird. Weil
ich glaube, es kauft keiner.
Oh, das würde ich nicht sagen.
Also keiner ist hart, aber ich glaube nicht, dass sich das gut verkauft. Weil, also ich glaube, Akkulaufzeit ist uns allen schon ultra wichtig. Man muss halt auch sagen, in Zeiten, wo die Smartphones so dünn waren, da waren wir auch einfach noch nicht so viel am Handy wie heute, oder?
Mhm, ja.
Kann man das sagen? Ich glaube schon.
Das kann man sagen, klar. Auf jeden Fall.
Ich glaube, also
alles andere würde mich wundern.
Die Bildschirmzeit ist halt länger geworden.
Überleg mal, wie Instagram damals noch war. Damals gab es noch nicht mal Reels.
Ja. So. Also ich meine, es gab sicherlich damals auch schon Leute, die sehr lange am Handy waren. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Aber die alle möglichen Games gezockt haben.
Irgendwer muss ja auch die ganzen Apps der Woche raussuchen.
Genau. Also mein Akku hat schon immer sehr geglüht, aber ich glaube, so durchschnittlich kann man das schon sagen, dass wir generell länger am Handy sind, oder?
Ja. Vielleicht ist es auch noch was Gutes, dass man sagt, ey komm, ich hole mir ein Handy mit einer schlechteren Akkulaufzeit als harten Bildschirmzeitbegrenzer. Naja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist, Samsung platziert ihr Gerät jetzt auch irgendwie so, wie man auch von Apple erwartet, dass sie das 17 Air platzieren werden, so überhalb vom S25 Plus, unterhalb vom Ultra. Also es ist so schon ein Premium-Gerät, aber nicht ganz so Premium wie ihr Flaggschiff-Ding. Und beim 17 Air wird es ja auch so sein, wahrscheinlich mit Promotion-Display und so weiter. Aber das ist halt auch, das schneidet halt auch die Zielgruppe zu, ne? Das sind halt die Leute, die viel Geld für ein geiles Gerät ausgeben wollen, aber die sind nicht auf der Suche nach Features, sondern nach Swag. Also die denken sich so, ja, ich will nicht noch die dritte Zoom-Kamera, sondern ich will, dass es ein Hingucker ist. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die Geräte halt sehr leicht sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein cooles Gefühl ist, so ein Ding zu benutzen. Aber ob das Gefühl cool genug ist, um auf so viele Funktionen zu verzichten. Das sind ja auch solche Sachen, das hat mich so aufgeregt bei den ganzen Videos zu dem Gerät, dass alle dieses Statement wiederholt haben von Samsung, oh, das hat dieselbe Hauptkamera wie das Ultra. Auch derselbe 200-Megapixel-Sensor. Ja, der Sensor ist derselbe, aber die Linse ist nicht dieselbe. Die Kamera ist flacher im S25 Edge, lässt weniger Licht durch. Die Bilder sind schlechter, ganz einfach. Genauso wie beim iPhone 16e, das hat auch die 48-Megapixel-Fusion-Kamera. Hat aber nichts mit der 48-Megapixel-Fusion-Kamera aus dem 16 und 16 Pro zu tun. Die haben nochmal deutlich größere Sensoren, ganz andere Technik verbaut, so, weil die Geräte halt auch größer sind, da passt mehr rein. Und das ist bei dem Galaxy auch so. Also wenn man sich mal Vergleichsaufnahmen reinzieht, das ist nicht dieselbe Hauptkamera wie in einem S25 Ultra. Die macht schon auch nette Aufnahmen und alles, aber es ist trotzdem nicht gleich gut. Das heißt, du musst dich aktiv dazu entscheiden, ja, nee, passt schon. Ich nehme das Gerät mit der leicht schlechteren Kamera und dem schlechteren Akku fürs Wack, damit es halt schön dünn ist.
Ja, also ich glaube halt, dass sich die meisten Leute an diesen Formfaktor, den wir jetzt gerade haben, gewöhnt haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass viele so das Bedürfnis haben, boah, ich brauche jetzt unbedingt ein dünneres Smartphone, und wenn es dann auch noch mit Kompromissen behaftet ist.
Ja.
Also ich, deswegen, also mein Guess ist, dass das nicht von Dauer sein wird, dieses Smartphone.
Ja. Bin sehr gespannt darauf, wie Apple das vermarkten wird.
Vor allem ist es auch ultra teuer, ne? Muss man auch noch mal dazu sagen.
Ja, ja, das ist nach dem Ultra das zweiteuerste Galaxy.
1250 also, Euro.
Ja, und da das jetzt so viel später rausgekommen ist als die restlichen S25, hast du natürlich auch zusätzlich den Faktor, dass du ein S25 Ultra oder S25 Plus schon zu reduzierten Straßenpreisen bekommst, während das S25 Edge jetzt erstmal zum UVP auf den Markt geschmissen wird. Das heißt, preislich macht es eigentlich zumindest jetzt zum Marktstart gar keinen Sinn, ein S25 Edge zu holen. Ja. Also da musst du wirklich sehr Bock drauf haben. Aber langfristig mal gucken, wie sich die Preise entwickeln. Thema Akku und dünne Geräte übrigens. Es gab jetzt ein Leak, dass das iPhone 17 R wieder ein Battery Case bekommen soll. Also, okay. Ja, das gab es ja früher für die iPhones mal. Ja, das ist so eine richtige, so eine offizielle Silikonhülle von Apple, wo noch so ein Zusatzakku mit drin war. Wo du dann dein Handy reinpacken konntest, um es wieder aufzuladen. Das wurde dann irgendwann durch diese MagSafe Battery Pack Geschichte ersetzt, die dann mit dem iPhone 12 eingeführt wurde, weil es eh viel besser ist. Dann hast du halt das Battery Pack und selbst wenn du iPhone wechselst oder es meinem Kollege ausleihen willst, der halt kein Mini, sondern ein Max hat oder whatever, so kannst du halt kreuz und quer tauschen und dieser Akku lädt jedes iPhone irgendwie auf. Aber scheinbar arbeitet Apple fürs 17R wieder an einem Case, was eigentlich nur eine Schlussfolgerung zulässt. Das Ding hat kein MagSafe. Oder?
Ja, ich habe gerade kurz überlegt, worauf will er hinaus, aber ja. Ja, oder? Klar.
Das wird kein MagSafe haben. Das ist wie iPhone 16e. Da haben sie es jetzt mal ausgetestet, wie sehr sich die Leute aufregen. Haben wohl beschlossen, nö, fliegt raus. Wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Tschüss.
Also ich finde es krass, wie sehr Apple auch ihr Line-Up irgendwie so verbessert.
So verbessert oder verwässert?
Verwässert, weil eigentlich
ich würde gerne sagen, verbessert tun sie es jetzt in dem Sinne vielleicht nicht wirklich.
Nee, aber weißt du so, die Konsistenz fehlt halt jetzt mittlerweile.
Mhm. Ja.
Also das war ja jetzt bis dato eigentlich ein Feature, was in jedem aktuellen iPhone vorhanden ist.
Ja. Ja, ich finde es auch wirklich schade. Also mein nächstes Video wird es ums iPhone 16e gehen. Kann ich schon mal Fazit trotzdem vorwegnehmen. Es wird jetzt aber auch niemanden überraschen. Dass ich es halt sehr schade finde, dass bei einem Gerät, dessen Konzept es eigentlich sein sollte, ja, wir machen ein günstiges Smartphone, das aber alles beinhaltet, was ein iPhone ausmacht. Vielleicht an anderen Stellen Abstriche macht, aber die iPhone-Dinge sind mit am Start. Dass selbst dieses Gerät nicht die iPhone-Dinge mit am Start hat, wie Ultra-Wideband und MagSafe und so. Und das werden sie jetzt fortführen mit dem 17R. Dass auch dem 17R iPhone-Features fehlen. Ist schon seltsam, ja. Und vor allem dann für ein Gerät, das preislich eher oben angesiedelt wird. Also, ja, wir werden sehen.
Ja, das ist halt wirklich true. Also ich finde auch, das SE ist so schwierig, irgendwie irgendwelchen Leuten zu empfehlen. Wir haben schon bei uns gesagt, man kann das vielleicht Leuten empfehlen, die hardcore auf Software-Updates erpicht sind und sich jetzt ein Gerät kaufen wollen, was sehr lange Software-Updates hat.
Was also, jetzt?
Ja, das iPhone 16e.
16e. Ach so, ja. Ich hatte jetzt so das R oder was?
Nee.
Ja.
Yeah. Okay. Yep.
Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI, from site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want, the way you want, and manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself. On Wix.
Nintendo? Ja, gibt es erfreuliche oder traurige Nachrichten zu Switch 2?
Ich glaube traurige. Mein Guess
wie
ist traurige.
Immer! Wie
die
immer!
Die haben wieder irgendeine Kapitalismus-Scheiße durchgezogen.
Ja, wo? Das Gericht war zu sehr von Apple abgelenkt. Die müssen sich mal Nintendo vornehmen. Aber Real Talk, die müssen sich mal wirklich Nintendo vornehmen. Weil ich sag dir, wie es ist, das kann, also mit europäischen Gesetzen kann es eigentlich nicht vereinbar sein, was die da abziehen gerade. Die haben ihre Terms of Service für die Switch 2 geupdatet. Und um ein sehr komplexes Thema ganz simpel runterzubrechen, solltest du deine Switch 2 modifizieren, cracken, jailbreaken, whatever, behält sich Nintendo das Recht vor, dein System zu bricken. also zu deaktivieren. Wenn die feststellen, ey, du fummelst da an deiner Switch 2 rum und machst irgendwas, was nicht Mario Kart für 90 Euro kaufen ist, dann wird da ein Hebel umgelegt und zack, ist deine Switch 2 Elektroschrott.
Das ist crazy.
Das steht jetzt so in, krank.
Das steht das so in den Geschäftsbedingungen.
Terms of Service. Ja, die musst du akzeptieren, wenn du die Konsole einrichtest.
Lol. Okay, also das funktioniert und das kann man dann auch nicht wieder rückgängig machen oder so, wahrscheinlich nicht.
Nee. Die ist dann Elektroschrott, die ist gebrickt, die ist für immer deaktiviert dann. Man muss fairerweise dazu sagen, dass Nintendo in die Terms of Service reingeschrieben hat, dass sie sich das Recht vorbehalten, das zu tun. Sie haben nicht reingeschrieben, wir machen das sofort. Also mal gucken, wie sich das dann in Realität auswirken wird. Aber alleine, dass sie sich das Recht sichern wollen, deine Konsole zu bricken, ist halt schon ein wilder Schritt. Ein weiterer Schritt in die Richtung, du besitzt eigentlich gar nichts, du erkaufst dir nur das Recht, mit unserem Produkt zu spielen, aber bitte nach unseren Regeln. Also so, du kaufst eigentlich gar keine Hardware mehr. Also eigentlich sind wir nur noch einen Schritt von dem Hub-Modell entfernt, wo du sagst, die Switch 2 ist gar nicht zum Kaufen auf dem Markt. Du kannst die aktuelle Nintendo-Konsole irgendwie abonnieren, dann damit zocken. Und wenn Nintendo keinen Bock mehr hat, dann fordern die ihre Konsole zurück und fertig. Oder du musst halt auf das nächste Abo für die Switch 3 upgraden und kriegst dann die neue Konsole zugeschickt oder so. Also dieses klassische Konzept von, ich kaufe etwas, das gehört dann mir, das wird hier hart angegangen. Und ich finde, man kann so ein bisschen auch Nintendos Perspektive sehen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wofür modifiziert man eine Switch? Für 90% der Leute ist es Raubkopieren. Natürlich gibt es auch die Leute, die einfach ihre eigenen Indie-Games drauf laufen lassen wollen. Und da irgendwie, Homescreen-Themes und bla bla bla. So. Es gibt legitime Gründe, warum man seine Switch modifiziert, die nichts mit Raubkopien zu tun haben. Und ich finde, aus rechtlicher Sicht sollten wir als Gesellschaft auch alles dafür tun, dass diese Rechte erhalten bleiben, weil ich finde es wichtig, dass wir diese Grenze eigentlich nicht überschreiten, so, sondern dabei bleiben, dass wenn du etwas kaufst, dass es dann dir gehört und du damit machen darfst, was du willst, solange du halt keine weiteren Gesetze brichst. Und wir jetzt nicht an so einen Punkt kommen, wo dir halt die Firmen, die ihr Produkt verkaufen, auch noch vorschreiben, was du mit ihrem Produkt machen darfst und was nicht. So, aber ja, wenn wir trotzdem ehrlich sind, ne, die meisten, die ihre Switch hacken, machen das für Raubkopien. Und ich verstehe schon auch, dass Nintendo nach Mitteln und Wegen sucht, um Raubkopien zu unterbinden. Und dass sie dann halt sagen, ey, wir drohen jetzt hier mal mit komplettes Gerät bricken. Das schreckt vielleicht schon mal eine Handvoll Leute ab, die sich überlegt hätten, vielleicht modifiziere ich meine Switch. Aber wenn du so weißt, oh, wenn es schief läuft, verliere ich halt 500 Euro. Dann ist halt die Motivation, da rumzucracken, auf einmal viel geringer. Da reicht das Androhen vielleicht schon aus, ohne es wirklich in großer Skalierung umzusetzen. Trotzdem, ja, meine Meinung ist da ganz klar. Ich finde, das sollten die nicht dürfen, solche Terms of Service. Die sollten mal untersagt werden. Ja, da ersehne ich mir ein Apple-esque Gerichtsurteil, wo jemand Nintendo auf die Fingerhaut und sagt, so nicht, mein Jung, so nicht.
Würdest du sagen, dass sowas wie sein Gerät bricken auch irgendwo eine gewisse Balance in etwas reinbringt? Also, wenn es halt die Möglichkeit gibt, also finde ich das eine spannende Frage, weil wenn es so die Möglichkeit gibt, dir deine Switch zu bricken und die Sachen kostenlos zu spielen. Ist das irgendwo eine Balance, die sich dann einspielt? Weil wenn Nintendo zu frech ist, gehen halt die Leute, sagen die halt so, ja komm, das ist mir jetzt zu wild, ich jailbreake jetzt meine Switch und die können mich mal. So. Oder siehst du dieses Argument nicht?
Ich sehe dieses Argument nicht. Ich verstehe, was du meinst. Das ist
einfach illegal.
Aber das ist ja wie wenn du sagst, oh, wenn der Preis von Eiern zu hoch wird, finde ich es auch, dass es einfach ein bisschen Balance mit reinbringt, wenn sich ein paar Leute im Supermarkt einfach hin und wieder dann ein paar Eier einstecken. Als Protest gegen die hohen Eierpreise. So, ja, weiß ich jetzt nicht.
Wenn du es so sagst, klingt es ziemlich dumm, ja.
Klar, so ist dann ein Ei weniger im Regal und wenn du halt ein Spiel crackst, ist nicht ein Spiel weniger im Regal. So, das ist schon nochmal ein kleiner Unterschied, aber im Großen und Ganzen wird in beiden Fällen ein Produkt geschaffen, zu einem gewissen Preis angeboten und eigentlich sollte man meinen, dass es dann halt in der Entscheidung des Konsumenten liegt, zu sagen, entweder kaufe ich es halt oder ich kaufe es halt nicht. Aber da sollten eigentlich die Möglichkeiten aufhören. So zu sagen, nee, ich will es trotzdem haben, aber bitte ohne kaufen. Ja, das ist. Manchmal geht's nicht anders. Also so gerade Nintendo ist ja auch hardcore Anti-Emulation und viele Leute hacken auch ihre Konsolen, um halt leichter Emulatoren und sowas drauflaufen zu lassen. Und da ist Nintendo halt auch hardcore gegen, weil die sagen, nee, abonnier mal lieber unser Switch Premium dies, das Abo und spiele genau die Retro-Games, die wir wollen, dass du spielst, aber nicht die, die du willst, dass du spielst. Aber ich denke mir dann halt auch bei sowas, ganz ehrlich, dann hol dir halt einfach keine Switch, um das zu machen, sondern hol dir halt irgendein Steam Deck oder bla. Da stehen dir alle Türen offen, du kannst jeden Emulator draufpacken, den du möchtest. Und dann kann dir Nintendo am Arsch vorbeigehen. Aber ja, trotzdem, ich finde, man sollte die Möglichkeit haben, mit der Hardware, die man kauft, zu machen, was man will. Solche Sachen wie, oh, du hast kein, dir wird der Zugriff gesperrt auf Switch Online oder dir wird der Zugriff gesperrt auf den E-Shop oder so. Das verstehe ich, ja. Es ist ja auch bei Tesla zum Beispiel so, dass wenn du ein Unfallfahrzeug an dem zu sehr rumschraubst und zu viele Akkuzellen und sowas selber tauschst und so, dass diese Fahrzeuge sich dann weigern, an Superchargern zu laden. Weil Tesla sagt, okay, mit den Autos wollen wir nichts mehr zu tun haben, für die können wir keine Garantie mehr geben, da hat irgendjemand drin rumgeschraubt. Nee, ist nichts mehr für uns. So, verstehe ich, aber dieses Auto kann ja nach wie vor fahren. Es kann fahren, es kann an anderen Ladesäulen laden und so. Nur Tesla will damit nichts mehr zu tun haben. So, und wenn Nintendo sagen würde, ey, mit einer gecrackten Switch wollen wir nichts zu tun haben, auch vollstes Verständnis. Aber dass sie dann sagen, du darfst die von dir gekaufte Hardware nicht mehr benutzen, weil du jetzt meintest, du kannst jetzt hier ein USB-Kabel anschließen und da mal irgendeinen Mod drauf installieren. Nee. Das finde ich, geht zu weit.
Ja. Okay, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Vergessen wir mal dieses Ballons-Thema.
99 Luftballons.
Genau, von den Ballons habe ich gesprochen.
Die Ballons vom Mario Kart Battle. In Other Gaming News, wir hatten es ja schon befürchtet, das ist auch so eine 2 Wochen alte News, aber egal, die trotzdem spannend, weil wir auch schon drüber geredet hatten, ey, wenn Nintendo jetzt die Preise anzieht für Switch 2 Spiele und so Kram, das hat bestimmt einen Folgeeffekt. Ja, hatte es. Microsoft hat ihre Preise nämlich erhöht für die Xbox. Die ist durch die Bank weg 50 Euro teurer geworden. Also Xbox Series S kostet jetzt 350 statt 300 Euro. Es gibt auch eine neue 1-Terabyte-Variante für 400 Euro. Die Series X mit Blu-ray-Laufwerk kostet jetzt auch 600 Euro. Ich glaube, diesmal für 500 Euro gestartet, ursprünglich mal. Jetzt sind wir schon bei 600. Und es gibt jetzt sogar eine Xbox Series X für 700 Euro in der 2-Terabyte Special Edition. Das muss man sich mal geben. Die kostet fast so viel wie eine PlayStation 5 Pro. Aber ist halt nicht Pro, sondern eigentlich nur eine normale Xbox Series X, aber halt mit 2 Terabyte. Ja, und auch der Controller ist teurer geworden. Also die ziehen jetzt gerade an allen Ecken und Enden die Preise an und haben auch schon bekannt gegeben, dass 80 und 90 Euro so Preispunkte sind, wo sie kommende AAA-Spiele auch sehen auf ihrer Plattform. Also, ja.
Ja, das ist wie erwartet. Das hat jetzt Nintendo als erstes durchgezogen, aber das wird sich ausbreiten auf der ganzen Plattform.
Ich finde es halt nur so krass, Nintendo macht es jetzt halt beim Schritt auf die nächste Generation. So geht es die alte Konsole, das ist jetzt die neue Konsole. Die neue Konsole ist besser, größer, toller als je zuvor. Jetzt machen wir höhere Preise. Und Microsoft ist so, Ja, unser Produkt ändert sich eigentlich gar nicht, aber wir ziehen die Preise trotzdem an. Ja, und Sony genauso. Bei Sony ist es schon ein bisschen länger her. Die haben es schon letzten Monat gemacht. Aber auch da gibt es eine Preisänderung. Also die PS5 ist auch teurer geworden. Und wir sind jetzt auch an dem Punkt, die PS5 Digital Edition ist damals für 400 Euro auf den Markt gekommen. Jetzt kriegst du sie nicht mehr für unter 500. Also zumindest UVP. Also da auch jetzt über die Jahre. Ich glaube, es gab einmal den Sprung auf 450 und jetzt nochmal den Sprung auf 500. Ja, und PS5 Pro kostet jetzt 800 Euro. Yay. Digga. Ja. Und dann kommt GTA 6 und kostet nochmal 100 Euro. Dann kannst du dir auf der PS5 Pro die komplette GTA 6 Experience für 900 Euro geben.
Ja gut, du kannst dir auch die Mario Kart Experience für 500 Euro geben.
Ja. Das wirkt auf einmal wieder günstig im Vergleich.
Ja.
Naja. Und wenn wir schon bei GTA 6 sind, einmal da auch. Hey, ey, habt ihr es mitbekommen? GTA 6 kommt später. Es wurde verschoben.
Really?
Breaking News bei 1 Stunde 20 im Crewcast. Ja, kommt jetzt nächstes Jahr, 26. Mai. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich finde es gut, dass sie das verschoben haben. Die dürfen es von mir aus auch nochmal verschieben.
Das sagst du aber auch immer, wenn irgendein Spieleentwickler irgendwas verschiebt.
Ja?
Das sagt er wirklich immer. Ich finde es gut, dass sie sich die Zeit nehmen, das auch richtig fertig zu machen. Nicht so wie bei Cyberpunk.
Ja, das ist auch wichtig. Nicht so wie bei Pokémon. Cyberpunk wurde wenigstens nach Release noch fertig. Für Pokémon kannst du dann eine Switch 2 Edition Upgrade Pack für die Switch 2 kaufen, damit es endlich mal vernünftig läuft. Naja, nee, aber es ist wirklich wichtig. Ich meine, du kennst es doch auch. Wir haben das im Kleinen. Wir machen irgendwelche 15 Minuten YouTube-Videos, denken, wir werden jetzt diese Woche fertig und dann kommt das Video aber erst 2 Wochen später, weil trotzdem dann noch dieses und jenes und sonstiges war.
Ja, wir sind aber und auch wir sind irgendwelche Dudes, die Videos machen und das ist halt eine Firma, wo tausende Leute arbeiten.
Ja, aber das Projekt ist halt nochmal tausendmal komplexer.
Das ist richtig.
So, und du kannst es grob abschätzen, wann du fertig sein wirst. Und dann fällt dir aber vielleicht noch ein, oh, hier ist die Optimierung gar nicht so leicht wie gedacht. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass halt GTA 6 wirklich krass aussieht. Also der zweite Trailer kam ja jetzt auch und die Grafik ist schon insane. So insane, dass wieder einige Leute angezweifelt haben, dass es überhaupt so aussehen wird, wie es im Trailer aussah. Aber Rockstar hat selbst bestätigt, ja, der Trailer, so wie wir ihn gesehen haben, der zweite, wurde auf einer PlayStation 5 aufgezeichnet. Nicht auf einer PS5 Pro, auf einer PS5, einer ganz normalen. In 30 FPS zwar, aber bisher ist jedes GTA-Spiel erstmal in 30 FPS gestartet. Da kommt dann irgendwann, ob die PS5 Pro 60 FPS packen wird, who knows, spätestens die PS6 wird es dann machen. Weil mit Sicherheit kann man sagen, dass es bis GTA 7 noch sehr lange dauert. Da werden noch einige Konsolen rauskommen, bis es soweit ist. Und die 60 FPS warten da dann schon auf uns. Aber jetzt geht's erstmal mit 30 los und halt einer Renderqualität, die absurd ist. Und sowas für so eine Hardware wie eine PS5 halt auf die Beine zu stellen, wo du nicht sagst, ja komm, steck halt noch 2 Nvidia-Grafikkarten in deinen Rechner und dann läuft das schon, sondern die müssen es wirklich darauf optimieren, dass es auf diese Hardware geht. Schon sehr komplex und mir ist echt lieber, dass sie sich die Zeit nehmen, als dass sie sich die nicht nehmen.
Ja, ist natürlich ist es immer besser, etwas gescheit zu machen. Das sagen wir uns hier bei der Renovierung auch immer. Wir machen das jetzt einmal und auch richtig. Ne?
Genau.
So. Also, ja, das ist natürlich an sich, kann man da nichts gegen sagen.
Nee.
Trotzdem ist natürlich eine gewisse Selbsteinschätzung immer nicht verkehrt. Also, es kann nicht schaden, trotzdem das eigene Können möglichst realistisch einschätzen zu können. Aber daran scheint.
Ja, man hätte auch sagen können, ey, eigentlich hätte man auch sagen können, die hätten einfach nochmal die Klappe halten müssen, So, einfach mal warten und dann halt mit den Trailern um die Ecke kommen, wenn die wirklich sich sicher sind. Hier und da kommt das Spiel. Aber andererseits muss man halt auch sagen, das Interesse der Öffentlichkeit an GTA 6 ist so groß. Diese ganzen Leaks, die wir über die Jahre gesehen haben, da würde ich mir halt auch als Rockstar denken, ich drop jetzt lieber mal den ersten Trailer, bevor die Leute sich wieder anhand von irgendwelchen wackeligen Handyaufnahmen von irgendwelchen Dev-Kits oder so denken, ein Bild davon machen zu können, wie unser Spiel wird.
So, ja, das ist schon richtig. Da war man ein bisschen im Zugzwang halt einfach.
Ja.
Aber man hätte ja trotzdem kein Datum draufschreiben müssen.
Ja. Aber das wäre auch frech gewesen, wenn der erste Trailer gekommen wäre und einfach gar kein Datum. Also so, ich meine, die haben ja nur eine Jahreszahl gedroppt am Anfang, aber wenn man nicht mal das gedroppt
am Ende,
hätte.
Coming not so soon.
Kommt zu gegebener Zeit. Steht dann da einfach. Ja.
Ach ja.
Na gut.
Running a business can be exhausting. Building your website shouldn't be. With Wix, you can express your ideas, give direction, then leave the heavy lifting to AI, from site creation to branded content and images. Have fun with the details. Customize what you want the way you want. And manage your whole business from a centralized dashboard with expert AI tools. Build, scale, and enjoy the incredible results. You can do it all yourself on Wix.
So ist das. Ich schau noch mal kurz in den letzten Crewcast rein.
Schau mal rein.
Was die Comments machen.
Ja, ich genehmige mir noch mal einen Schluck. Es wird auch schon spät hier langsam. Einen Schluck Ostfriesentee.
Oh, nice.
Ich bin dabei. Erstmal perfekt alles übers Shirt geleppert. Optimal.
Ah. Ich habe auch gerade schon ab und zu mal versucht, so ganz heimlich so ein Stück Kuchen zu essen, aber dann fällt mir ein, ich filme mich ja dabei. Also eigentlich ist es gar nicht so heimlich.
Gar nicht so easy.
Aber Kuchen ist ein gutes Podcast-Essen. Das schmatzt man nicht so bei. Das ist schon an sich top.
Tipski-Topski. Ja. Und sind dir schon Kommentare über den Weg gelaufen?
Ja, von Ibo Knows Best, ich liebe euch. Danke. Wieder über 2 Stunden. Nice. Ich glaube, heute können wir nicht mit über 2 Stunden dienen. Heute ist die Themenlage etwas spärlich.
Ja, es sei denn, wir fangen an, unser Themengebiet noch weiter auszubreiten.
Julian und Felix singen am Ende so unfassbar schön, dass einem fast die Tränen kommen, als würden Engel persönlich ein Duett anstimmen. Ihre Stimmen umarmen sich wie zwei Seelen, die füreinander bestimmt sind. Es ist nicht einfach nur Gesang, es ist pure Magie. Ein musikalisches Wunder zum Dahinschmelzen.
Jetzt weiß ich, warum du die Kommentare lesen wolltest, weil wir letzte Episode dieses ChatGPT-Thema hatten und meinten, die sollen in die Kommentare uns komplett fluffen, so wie ChatGPT es auch.
Ja, ja, wir haben ja gesagt, dass man das mal so machen soll.
Ja, ja, kann man machen, muss man aber auch nicht machen. Ja, aber ich glaube jetzt, da wird wahrscheinlich gar nicht mal mehr so viel dabei sein.
Ich gucke nochmal, ob hier noch ein bisschen mehr Lob abgegriffen werden kann.
Ständig auf der Suche nach dem Nächsten.
Kann beide eure durchdachten Argumente sehr gut nachvollziehen. Unsere durchdachten Argumente, Felix.
Die sind einfach, ja, wenn ich jetzt nur ein durchdachtes Argument gehabt hätte, warum es eine gute Idee ist, 20 Lego-Autos zu kaufen.
Das ist so ein Fiebertraum, diese Story. Vor allem, dass du sie angekündigt hast mit, das hätte mir schlaflose Nächte bereiten können.
Also. Naja, also das ist halt so, du fängst schon an, dich zu hinterfragen, dann irgendwann. Wenn du schon 18 Autos oder so.
Du fängst an, dich zu hinterfragen.
Und du weißt einfach, nee, naja. Hast du gesehen, dass Google ein neues Logo hat?
Ja, Ich dachte mir so, das ist so ein bisschen so, als ob du bei Photoshop so eine neue Funktion kennenlernst und sagst, ja, komm, also es gibt ja das Google-Logo und da ist ja in verschiedenen Farben. Mhm. Und die sind ja, das ist ja immer, wie soll man sagen, ein harter Cut. Ne? Also dann kommt und jetzt verläuft das ineinander, die Farben. Und es gibt keine harte Trennung mehr zwischen den Farben. So. Mhm. Aber ja, es sind diese leichten Anpassungen, die dann doch eine Auswirkung haben. Und das ist ja jetzt sowieso bei Firmen so eine Entwicklung, dass man sagt, so ja, die Logos, die entwickeln sich mit der Zeit. Es gibt kein, also klar, es gibt dann sowas wie Jaguar, aber normalerweise entwickelt sich das so ganz smooth über Jahre, dass man immer diese Marke trotzdem wiedererkennt.
Ja, aber ich bin hauptsächlich gespannt darauf, wie sich die anderen Google-Logos verändern werden, sowas wie Chrome, Gmail und so weiter, weil die setzen ja alle nach wie vor auf diese harten Kanten zwischen den Farben, ja. Ob da jetzt auch überall Gradients reinflackern oder ob man sich nur gedacht hat, ach, das Firmenlogo, da ist es sexy, den Rest, I don't know. Ja. In other News, damit wir hier auch mal noch ein Tesla-Thema mit reinnehmen können, der Range-Extender für den Cybertruck wurde gecancelt.
Ja, du sagtest auch schon, Cybertruck sieht generell aktuell nicht so toll aus, ne?
Ja, das Inventar steigt und steigt und steigt.
Also es gibt einige Cybertrucks, die noch auf einen neuen Besitzer hoffen.
Auf einen ersten Besitzer.
Überhaupt,
also einen Besitzer,
genau.
Der überhaupt nicht Tesla selbst ist. Ja, das ist so krass. Bei allen Tesla-Modellen bisher war immer das Problem, dass sie nicht schnell genug vorangekommen sind mit der Produktion nach Launch. Also gerade bei Model 3, Model Y war es auch am Anfang ewig so, dass die Leute, die so ein Auto haben wollten, nicht so leicht an eins rangekommen sind oder du halt noch einen Moment warten musstest, weil die halt einfach am Limit produziert haben, tausende Autos die Woche rausgeschoben haben und die Leute haben die Ideen halt aus den Händen gerissen. Und beim Cybertruck sind wir jetzt wirklich so ein Jahr nach Launch gefühlt, sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo die sich halt auf den Parkplätzen bei Tesla stapeln, weil die halt niemand kauft. Aber gut, woran es liegen könnte, man weiß es nicht genau. Aber ja, dass der Range Extender jetzt abgesagt wurde, ist eigentlich nur ein weiteres Zeichen dafür, dass es beim Cybertruck nicht ganz so läuft, wie Tesla sich das vorgestellt hat. Ich glaube, der Range Extender, das war so ein fettes Akku-Pack, was man sich halt hinten in seine Ladefläche vom Truck reinschrauben sollte, um die Reichweite zu erhöhen. Ich glaube, das haben die so ein bisschen, es ist wahrscheinlich ähnlich wie mit Apple Intelligence oder mit AirPower oder dem Roadster 2, dass dieses Produkt noch gar nicht wirklich existiert, sondern die erstmal nur die Idee angekündigt haben, dass man so ein Battery Pack ja entwickeln könnte für den Cybertruck. Und jetzt, wo sich das Ding halt nicht so gut verkauft wie gedacht, denken die sich, oh, das ist uns echt zu kompliziert, das noch zu machen, weil müssen wir überlegen, was das für ein logistischer Aufwand auch ist. Du produzierst diese ganzen Packs, die sind gigaschwer, anders als andere Tesla-Produkte, die eigene Räder haben. Die großen, schweren Autos, die kannst du halt auf LKWs laden, zu den Tesla-Service-Centern und Auslieferungszentren hinfahren, dort abladen und fertig. Aber diese Battery-Packs sind mega schwer, mega groß und haben keine eigenen Räder. Die müssen dann irgendwie verladen werden auf Ladeflächen, dann wieder abgeladen werden an den Service-Centern, dann müssen die installiert werden in den Cybertrucks, ja, in den Service-Centern. Die müssen auch das nötige Equipment und so dafür am Start haben, um diese Akkus da reinzuheben überhaupt. Ich glaube, das war denen einfach ein zu großer Aufwand, das jetzt noch zu machen, dafür, wie wenig Leute Cybertrucks gekauft haben. Und vor allem kaufen ja die meisten Leute Cybertrucks nicht deswegen nicht, weil sie sagen, oh, die Reichweite ist so schlecht, das geht gar nicht. Sondern gibt es viele, viele andere Gründe, von politischen bis hin zur simplen Preisfrage. Und so ein Range Extender macht das Auto ja jetzt auch nicht günstiger.
Ja, true.
Ja.
Und also ich glaube, dass dieses Thema mit dieser Reichweitenangst halt auch immer geringer wird. Das war halt gerade beim, als Elektroautos aufkommen, so eine Sache, dass man wirklich so Angst hatte, irgendwie mit dem Auto liegen zu bleiben. Aber ich habe das ja auch schon damals, als ich mich für das Standard Range entschieden habe, gesagt, so Leute, entspannt euch mal. Auch kleine Akkus, wo man ich sag mal, 300 Kilometer Reichweite mit hat, realistisch gesehen, reichen absolut aus. So, und ich glaube, das kommt mittlerweile auch ein bisschen bei den Leuten an.
Ja. Ja.
Und das, ist natürlich auch so eine Sache, das ist, was dann irgendwo auch die Nachfrage an so einem Range Extender dann schmälert.
In other news, Google hat Gemini für Android-Uhren angekündigt. Da ist das Android Wear, das Betriebssystem, ja. Oder?
Nee, ich glaube, das heißt Wear OS einfach.
Wear OS, gut, wurde wieder umbenannt irgendwann. Ah, das wurde doch irgendwie fusioniert mit Samsung. War da nicht irgendwie was?
Ja, genau. Ja, stimmt.
Ja, ja. Auf jeden Fall, die bekommen jetzt Gemini. Und dafür, surprise, surprise, brauchst du kein aktuelles Modell mit irgendeinem krassen KI-Prozessor. Nee, jede Uhr, jedes Gerät, das den Google Assistant unterstützt hat, unterstützt auch Gemini. Weil es im Endeffekt auch nichts anderes ist. Die Anfrage wird halt an den Server gestellt, der Server antwortet, fertig, aus. Da brauchst du eigentlich gar keine fancy neue Hardware. Und ich finde es so krass, dass sie das jetzt so durchziehen und einfach machen. Und bei Apple hast du nicht nur kein ChatGPT, kein Apple Intelligence auf der Watch. Nee, du kannst auch eigentlich davon ausgehen, dass wenn sie dann im September die neue Watch aus dem Ärmel zaubern, dass es dann so ein Ding wird, dass man die braucht, um das zu bekommen. Das ist sehr unterschiedliche Philosophie bei den Firmen.
Ja, true.
Aber ich freue mich, eines Besseren belehrt zu werden, bin aber sehr pessimistisch, was es angeht.
Dann kommen wir mal noch zu einem netten Kommentar von Nico. Ich muss nämlich sagen, Props gehen raus, echt toller Kommentar.
Ihr seid die Geilsten.
Nein. Das heißt, ein inhaltlich schöner Kommentar. Er hat sich nämlich die Frage gestellt, was macht eigentlich ein gutes Spiel erfolgreich? Viele legen den Augenmerk ja immer auf die Grafik, aber wenn man die Wikipedia-Liste der am häufigsten verkauften Spiele anguckt, ist das folgende Liste. So, du kannst ja einmal jetzt raten, welches Spiel steht denn da auf Platz 1? Der meist, also jetzt nicht nachgucken, ne? Bei den meisten verkauften Spielen. Okay, warte, ich mach den Browser zu. Meistverkaufte jetzt. Spiele, Platz 1.
Wie, also für alles?
Ja.
Und Verkauf kann schon kein Free-to-Play-Spiel sein.
Genau. Also, ich glaube, es sind keine Free-to-Play-Spiele drin. Ja.
Boah. GTA 5?
Nee, ist nicht Platz 1. Denk nochmal nach. Also eigentlich offensichtlich.
Minecraft?
Jo!
Ja, aber ist Minecraft nicht kostenlos mittlerweile? Ich bin da nicht mehr so tief drin. Ich weiß, dass das früher mal 10 Euro gekostet hat, aber ist das nicht auch Free-to-Play at this
point? Wie das mittlerweile ist, weiß ich nicht. Aber also es gab ja auf jeden Fall immer die kostenpflichtige Version. Mhm. Also es gab früher, als ich das noch gespielt habe, die kostenlose Version, die dann so halb legal, glaube ich, auch war. Und dann konnte man sich mit offiziellem Account die richtige Version dann kaufen. Mhm. Und was ich dann auch irgendwann mal gemacht habe. Ja, und ich glaube, deswegen, es haben wirklich ultra viele Leute Minecraft gekauft. Und Platz 2, was denkst du?
Also GTA 5 war es ja offensichtlich nicht, weil sonst hättest du es jetzt schon gesagt.
Na, es ist GTA 5, ja.
Ach so. Na gut.
Genau. Platz 1 war nicht GTA 5. Und Platz 3 ist halt Tetris. So Minecraft, lol. GTA 5, Tetris. Platz 4, Wii Sports. 5, Mario Kart. Also echt viel von
ja, 5 ist schon Mario Kart 8.
Ja.
Krass. Aber der Drop-Off muss hart sein zwischen Wii Sports und Mario Kart 8. Weil ich glaube, Mario Kart 8 hatte so um die 30 Millionen oder was? Was steht da? Steht es dabei, wie viele?
Nee, das steht nicht dabei. Vielleicht steht es auf Wikipedia, wenn man es nochmal nachschaut.
Ja, ich guck mal kurz nach.
Aber was der Nico halt sagen wollte mit dieser Liste, und ich finde, da hat er vollkommen recht mit, es fällt halt auf, dass die meisten Spiele, die halt wirklich erfolgreich sind, gar nicht mal besonders auf die Grafik setzen. Also Jetzt insofern, dass es halt so eine ultra-realistische, heftige Grafik ist. Ne? Also Minecraft zum Beispiel hat ja an sich auch eine schöne Grafik an sich, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es jetzt nicht cutting-edge heftige Grafik ist. So, ne? Tetris, Wii Sports, mal, Mario Kart 8, ja auch alles.
Ich muss mich hier gerade mal hardcore korrigieren. 67 Millionen Mal wurde Mario Kart 8 Deluxe verkauft. Ach du Scheiße. Das ist schon extrem viel. Und auf der Wii U nochmal 8 Millionen Mal.
Ja, und da checkt man schon einfach, warum die sie jetzt auch so Gas gegeben haben bei Mario Kart 9.
Ja,
also das World, ist halt einfach.
World bitte. Mario Kart World. World. Ja, aber dieser Drop-Off ist ja dann gar nicht so krass, weil bei Wii Sports ist halt so, dass es halt bei jeder Wii dabei lag und ich weiß, hab die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber die Wii hat sich auf jeden Fall über 100 Millionen Mal verkauft. Aber dann ist der Drop-Off zu Mario Kart 8 gar nicht so. Ich meine, du konntest halt die Wii nicht ohne Wii Sports kaufen, deswegen ist es so ein bisschen reingesneakt.
Ja.
Aber Mario Kart ist schon ein krasses Statement. Vor allem, all die anderen Spiele sind irgendwie Multiplattform. Gut, Tetris kam auch ursprünglich nur für. Oder
ja, Tetris hat halt einfach über die Durchbruch Zeit heftig auf
Game Boy. Ja, und es ist halt auch ein Klassiker, ne? Aber sowas wie GTA und Minecraft und so, das kannst du halt überall spielen. Dass Mario Kart 8 einfach auf Platz 5 ist. Aber nur auf einer einzigen Konsole oder zwei Konsolen, wenn man die Wii U, die zählen wir mal nicht mit, die hat eh keiner gekauft. Ne? Aber so eigentlich essentiell auf einer Konsole verfügbar ist und trotzdem so brutal viel verkauft wurde, ist schon echt crazy. Also, this does not happen very often. Gut. Ja.
Dann hat noch jemand dich was gefragt, was mich und vielleicht auch andere interessieren würde, wie man mit einfachen Mitteln, in meinem Fall iPhone und iMovie, schöne private Erinnerungen im Videoformat zaubert. Ich mache das selbst gern.
Ist doch Bates, die Frage.
Ja, dabei würde mich die Art des Filmens, nutzt du einen Gimbal oder sonst was, sowie den des einfachen Schnitts interessieren. Kleine Kniffe mit großem Effekt. Vielleicht wäre das mal ein extra Video wert, falls es noch mehr Leuten wie mir so geht.
Also, erster Tipp beim Film, verzichte auf Equipment. Das habe ich auch ganz schnell gelernt. Ich finde, bei so Family-Videos kommt es nicht auf die maximale Produktionsqualität an. So, es braucht nicht die krassesten Kamerafahrten und die krassesten Shots und bla. So, es macht es eigentlich nur authentischer und es fühlt sich beim Anschauen auch echter an, wenn es einfach so ein bisschen rougher gefilmt ist, finde ich. Damit meine ich aber nicht, dass man sich gar keine Mühe mit seinen Shots geben soll. Damit meine ich nur, dass man sich nicht aufhalten sollte mit zu komplizierten Sachen. Ich habe beim letzten Family-Vlog habe ich zum Beispiel am Anfang mal eine Zeit lang ausprobiert, nicht mit der iPhone-Kamera-App zu filmen, sondern halt mit so einer professionelleren Kamera-App, ich glaube Blackmagic Camera, weil ich dann da auch in 4K60, ich filme alles in 4K60, weil ich finde, 30 ist einfach zu ruckelig, gerade diese kleinen Smartphone-Sensoren. Du kommst ja nicht drum rum, du kannst ja die Blende nicht zumachen oder so. Wenn du halt bei hellem Tageslicht schnelle Bewegungen filmst, die sehen immer ruckelig wie sonst was aus in 30 FPS, weil du halt keine Bewegungsunschärfe whatsoever hast. Deswegen immer in 60 FPS filmen. Intern kann aber die iPhone-Kamera-App kein Log in 60 aufnehmen. Deswegen habe ich mir dann gedacht, gut, benutze ich mal die Blackmagic-App und nehme da in Log und 4K60 auf. Dann ist mir aufgefallen, ich kriege gar nicht mehr diese freien, echten Momente eingefangen, weil ich immer noch mal einen Tick länger brauche, kurz dann die Belichtung einzustellen, kurz an dem Setting hier irgendwie rumzudrehen oder bla, so in dieser viel zu komplizierten App. So, nee, das will ich nicht haben. Was ich will, ist, dass irgendwas Süßes passiert. Ich ziehe mein Handy aus der Hosentasche, ich halte es kurz fest und ich habe den Shot. Deswegen Standard-Kamera-App. Wenn dein Handy einen Action-Button hat, leg dir die Videoaufnahme auf den Action-Button. Oder wenn du halt ein Android-Handy nutzt oder whatever, gibt ja viele Möglichkeiten, Shortcuts zu machen. Aber ich habe auf dem Action-Button einfach Videomodus. weil du dann noch schneller spontane Situationen einfach festhalten kannst. Das ist viel wert. Und ansonsten, ja, einfach mal die Linsen durchprobieren. Wenn du ein Handy hast mit mehreren Linsen, also auch mal den Ultraweitwinkel einsetzen, auch mal die Zoom-Linse einsetzen und einfach mal ein bisschen kreativ mit werden. Das reicht schon vollkommen aus. Kann man coole Sachen hinkriegen. Wenn du Kids filmst, film die Kids auf Augenhöhe. Das wäre auch noch ein Tipp, den ich hätte. Also nicht einfach so normal stehen, die Kamera nach unten neigen und die Kinder halt filmen, wie die am Boden rumkrabbeln und laufen, sondern in die Hocke gehen, Handy nach unten. Das macht optisch für das Bild viel aus, wenn du dann in den Aufnahmen den Kids auf Augenhöhe begegnest und nicht so auf die herabschaust. Und dann, was Schnitt angeht, boah, da gibt es, glaube ich, keinen universellen Tipp, den ich raushauen kann, aber die, ja?
Nach Zeit schneiden. Also nicht auf die Idee kommen, irgendwie die Shots irgendwie querbeet zu importieren, sondern immer schön einfach, wenn man jetzt so einen Vlog machen möchte, chronologisch ins Schnittprogramm reinlegen und dann Sachen rausschmeißen. Ruhig einfach erstmal alles reinlegen und dann durchgehen und rausschmeißen.
Ja, das mache ich auch oft, dass ich alle Clips, die ich aufgenommen habe, importiere, dann zeitlich geordnet, also so wie die halt einfach sind, nacheinander aufgenommen, einmal alle in die Timeline reinklatsche und dann vorsortiere. Dann in der Timeline mache ich mir so Platzhalterblöcke zwischen die einzelnen Tage oder Erlebnisse, wenn du jetzt irgendwie so, keine Ahnung, sagen wir mal, du machst einen Family-Vlog über das Weihnachtsfest, dann machst du halt erst am Anfang Weihnachtsfrühstück, dann hier sind wir in den Gottesdienst gegangen und hier sind wir, war dann irgendwie Bescherung oder whatever. Oder wenn du irgendwie so einen Sommerausflug mit den Kids machst, so, ja, hier sind wir, war Autofahrt, hier waren wir dann im Freibad, hier waren wir dann, so, dass du das erstmal in Blöcke so aufteilst, damit du das separiert hast. Dann die schönen Momente einfach rausschneiden und die Clips, die du aufgenommen hast, um so ein bisschen generell Stimmung mit einzufangen. Also ich finde, es gibt immer diese zwei Arten von Clips. Die, die du mit Audio dann drin haben willst im finalen Video, wo du halt eine Szene oder irgendein Erlebnis einfach so mitgefilmt hast. Und dann Schnittbilder. Das kannst du beim Film auch einfach drauf achten, dass du mal so generell, so auch wenn du an einen neuen Ort kommst, mal einen Opening-Shot aufnehmen. Das ist ja kein Act. Dann schmeißt du kurz die Weitwinkelkamera an und machst so einen Schwenk vom Himmel runter auf den Spielplatz oder whatever. Da hast du direkt einen schönen Opening-Shot, den du nehmen kannst, um den neuen Ort zu etablieren im Schnitt. Dass du die dann auch schon mal raussortierst und irgendwie grob an den richtigen Platz ziehst. Ja, und dann einfach durchgehen, hier und da ein bisschen Musik drunter und nach Gefühl einfach.
Ja.
Und auch nicht zu ernst nehmen. Ich finde, bei so, gerade bei so Familiensachen, das muss ja nicht online, ne? Und wir sind da dann auch nicht auf TikTok, sondern im privaten Umfeld. Da kann man sich auch mal ein bisschen entspannteren Schnittstil leisten. Es muss nicht immer alles auf Psychose und 500 Effekte und 3 Schnitte die Sekunde, sondern da kann man auch einen Clip, wenn es ein schöner Moment war, lass doch auch einfach mal 2-3 Minuten einen Clip ungeschnitten durchlaufen, irgendeine entspannte Hintergrundmusik drunter und dann passt das schon.
Ja. Kann ich mich so anschließen. Auch wenn ich sage, dass ich das ehrlich gesagt echt nicht mache. Einfach so privat ist für mich immer irgendwie Fotos.
Na.
Also.
Ändert sich vielleicht, wenn du auch Kids hast.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sich das dann ändert. Ja.
Na, okay. Ich finde, ja, gerade im Familienkontext ist halt auch oft so, was. Also auf dem Foto kannst du halt nicht festhalten, wie sich so ein Kleinkind verhält. So wie es läuft, wie es irgendwie spielt, wie es erste Wörter sagt und so. Das ist halt, ein Foto ist da nicht genug.
Ja, es ist eigentlich nicht nur bei Kindern so, ne? Aber irgendwie im Alltag einfach so random so Sachen zu filmen, ist irgendwie dann schon.
Ja, aber du kannst dir schon grob vorstellen, wie ein Julian auf einer Fahrradtour war. Da hast halt ein Bild vom Julian neben dem Fahrrad. Deshalb würde dir jetzt auch nicht viel mehr der Situation hinzufügen, wenn du halt einen Shot hast, wie Julian auf dem Fahrrad fährt. Sondern so, wow, ein Erwachsener auf dem Fahrrad, ich bin beeindruckt. Okay. So, ne? Mit Kids ist es schon mal was anderes. Und auch nochmal anders, weil es sich ja ständig verändert. So, ob du jetzt vor 10 Jahren oder in 10 Jahren auf dem Fahrrad sitzt, du, das ist immer noch einfach ein Julian auf dem Fahrrad. Meine Kinder ist halt schon, macht schon so ein Jahr, macht schon einen riesen Unterschied, wie die sich verhalten.
Safe. No. Alright. Ich würde sagen, wir haben es, oder?
Ich glaube auch. Ich schaue gerade.
Es kann jetzt nicht leider jeder Crewcast 2 Stunden sein. Aber
auch wenn wir es wirklich versucht haben, Leute.
Die 2-Stunden-Crewcasts kommen wieder, wenn Apple WWDC anstand. Also ich glaube, der WWDC-Crewcast, der wird heftig.
Ja, der wird richtig crazy. Und ich freue mich auch schon total darauf, einfach zu sehen, wie die ganze Situation handeln.
Ja,
und ich hoffe so sehr, dass es einfach viele Dinge zu sehen gibt, die nichts mit AI zu tun haben. Ich finde das Thema leid. Können wir ein bisschen AI-Kram erzählen? Okay, von mir aus gehört auch dazu. Aber mal ein bisschen, es gibt ein paar Gerüchte, dass irgendwie iPad langsam spannender wird, dass das Fenstermanagement endlich besser wird. Manche titeln sogar, kommt macOS aufs iPad? Kommt natürlich nicht. Aber vielleicht ein paar mehr macOS-eske Features. Fürs iPad wäre doch zum Beispiel mal ganz nett, wenn da in die Richtung ein bisschen was passiert. Das Redesign steht an.
Ja, bei dem Redesign wird ja wenig Hardware mit AI sein. Also das ist ja schon mal ein Block, der auf jeden Fall kommt, wo jeder was von haben wird.
Ja.
Also das Redesign wird ja nicht an Apple Intelligence gekoppelt sein.
Obwohl das mit dem jeder würde ich mal noch nicht zu laut sagen. Wer weiß, was für Geräte das Redesign dann alle bekommen werden und welche nicht. Hat man sich jetzt schon dran gewöhnt, nichts mehr von Apple zu erwarten. Was auch sehr traurig ist irgendwie. Aber
eigentlich ist das doch wirklich gesetzt, dass dieses Redesign alle Geräte bekommen, die jetzt vielleicht maximal 5 Jahre alt sind.
Also sollte man meinen, ja?
Ja, das finde ich schon. Also wäre jetzt auch meine feste Erwartung.
Ja, so in der normalen Welt würde ich das auch sagen. Ja.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, Leute. Macht's gut und schlaf gut, falls ihr das abends hört. Ja, wir gehen nämlich jetzt pennen.
Ja, und falls ihr Formel 1 Mini-Lego-Autos sammelt, vergesst die App nicht. Mini-Fix-Scan.
Ja, ihr könnt ja auch mal bei Felix so anfragen. Ich glaube, der hat ein paar Rennwegen zu viel.
Ja, falls ihr noch unbedingt das F1 Academy-Auto für eure Sammlung wollt.
Was brauchst du noch? Williams oder was brauchst du noch?
Ja, Williams brauche ich noch.
Also ihr könntet aber bei Felix Williams eintauschen.
Genau.
Ja.
Alles klar. Ja, und ein zweiter Ferrari geht natürlich immer. Ein Ferrari ist ja fast wie kein Ferrari.
Ich meine, du könntest jetzt ja auch sagen, du machst 2 Sammlungen. Eine zu Hause und eine im Büro.
Mhm.
Wichtig.
Ja, aber nee, worüber ich aber tatsächlich nachgedacht habe, weil mir auch nicht mehr so viele Autos fehlen, um dann von jedem 2 zu haben.
Ja, das ist so.
Man könnte sich aus Lego so ein Championship-Leaderboard bauen. Also wenn du so eine ganz lange, vertikale, an die Wand gehängte Lego-Platte nimmst und dann kannst du die Autos da dran bauen. Und dann kannst du immer, halt für jeden Fahrer hast du ein Auto, also für jedes Team 2. Und dann kannst du die immer umstecken, je nachdem, wo die Autos gerade stehen oder die Fahrer halt stehen, in der Weltmeisterschaft.
Digga, das ist sehr geil, ja. Das finde ich tatsächlich geil.
Ja, ich habe nur die Befürchtung, dass ich es dann nicht immer aktuell halte.
Ja, das ist so wie so ein Kalender, wo man jeden Tag das Kalenderblatt umstellen muss, was du dann natürlich nie machst. Oder es reicht schon einmal im Monat umstellen, was du auch nicht machst.
Mhm. Genau. Das ist so. Aber die Idee ist schon mal da. Mal gucken, wie weit die noch kommen. Ich berichte nächste Woche. Also macht's gut.
Ja, wir sind höchst gespannt.
Und bis dahin.
Haut rein, Leute. Tschüss. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up. Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a load of crap? Just growing up is just a trap.
What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker. With a website that fits your unique vision, let your ideas flow with AI that guides you but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Go to Wix.com.